Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es kam, wie es kommen musste. Der VfL Wolfsburg hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich von Trainer Daniel Bauer getrennt. Auch Sportgeschäftsführer Peter Christiansen musste gehen. Ein Mann, über den man wenig bis gar nichts weiß, weil er im eigentlich öffentlichen Geschäft Profifußball unsichtbar bleiben wollte. Für jeden erkennbar ist allerdings, dass er einen ziemlich untauglichen Kader zusammengestellt hat, den jetzt Dieter Hecking irgendwie in der Bundesliga halten soll. Das sind unsere Themen. Das Wolfsburg-Beben, Aufregung beim Topspiel, unter anderem über einen nicht gegebenen Handelfmeter für den 1. FC Köln, und die Nagelsmann-Thesen verkündet am Montag im Kicker zum Beispiel: Wir haben offensiv eine Baustelle, die wir schließen müssen. Viele würden das Dennis Undav zutrauen. Oder auch: Leon Goretzka wird gute Chancen haben, im Mittelfeld bei der Fußballweltmeisterschaft zu spielen. Interessante Fragen, über die wir sprechen wollen, mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, unser Sky-Experte, sagt: Auf der Doppel-6 wären für mich Pavlovic und Metscher gesetzt. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Herzlich willkommen an Jonas Bold, der viele Jahre für Bayer Leverkusen gearbeitet hat, zuletzt 5 Jahre Sportvorstand war beim Hamburger Sportverein. Und er sagt, der HSV lässt einen niemals los. Ein herzliches Willkommen an unsere Sky-Expertin Julia Simic, die Trainerin, Co-Trainerin der Schweizer Nationalmannschaft ist und unter anderem in ihrer erfolgreichen Karriere gespielt hat für den FC Bayern und auch für den VfL Wolfsburg. Und Florian Schmidt-Sommerfeld, unser Sky-Kollege, der auch in der Unterhaltung für Sat.1 arbeitet, findet: Der VfL Wolfsburg ist ein Verein ohne eine erkennbare Philosophie. Lothar, Wolfsburg, würdest du sagen, sie haben gerade rechtzeitig noch reagiert?
Wenn du Wolfsburg-Fan bist, dann musst du sagen, hoffentlich gerade noch rechtzeitig. Ich glaube, das hätte man auch schon früher machen können, weil man hat gesehen, die Fahrt ging nicht nach oben. Die ging auch nicht irgendwo parallel, sondern die ging eigentlich in den letzten Wochen nur nach unten. Und es ist Zeit geworden, dass man hier was verändert, wenn man wirklich die Klasse noch erhalten will. Und das wird eine schwere Aufgabe für Dieter Hecking.
Behalt bitte gerade mal das Mikro bei. Wir werden da weiter dran arbeiten und hoffen, dass du dann irgendwann im Laufe des Abends das Mikro dann mal weglegen darfst.
Steht ihm so.
Ja, aber steht dir gut. Also ja. Perfekt.
Also, ich arbeite mit Mikro.
Julia, du warst in Wolfsburg als Spielerin. Da verliert man ja nie so ganz den Kontakt. Wie beurteilst du die Reaktion jetzt der Verantwortlichen auf diese sportliche Misere zuletzt?
Ja, mich hat es ein bisschen überrascht, dass es jetzt auch erst passiert. Ich glaube, man hätte es auch eventuell eine Woche früher schon machen können und quasi entscheiden können, was zu verändern. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ging es auch nicht früher. Ich glaube, Dieter Hecking ist dem Verein sehr verbunden. Ich war damals zu der Zeit auch da, als er da war, in einer sehr erfolgreichen Zeit
der Männer. Pokalsieger damals, ne?
Auch der Frauen, genau, aber ja, auch der Männer, genau. Ja. Pokalsieger, Vizemeister, Supercup, glaube ich, gewonnen. Und glaube auch jemand, der gezeigt hat, sehr heimatverbunden, immer auch in dem Umkreis Nähe Hannover geblieben. Einfach auch, weil er, glaube ich, schon da auch einfach hingehört vom Herzen und der Verein ihm, glaube ich, am Herzen liegt. Und ich glaube, deshalb ist es irgendwie auch die konsequente Entscheidung, auf ihn zurückzugreifen.
Eben haben wir mit dem damaligen Manager Klaus Allofs gesehen. Kann denn ein selbst so erfahrener Mann wie Hecking aus diesem wild zusammengestellten Kader noch etwas formen, was noch bundesligatauglich irgendwie ist?
Ich finde auch, es ist schwierig. Das kündigt sich ja schon so ein paar Jahre an. Sie sind jetzt nicht oft so an der Grasnarbe noch drin geblieben. Aber man denkt ja immer so vor 10 Jahren, das war immer der HSV, der in der Relegation war. Es war eigentlich zweimal Wolfsburg, 17 und 18. Ja. Also es ist jetzt kein ganz neues Phänomen. Gab es noch mal so einen richtigen Aufschwung nach oben? Eigentlich nicht mehr. Ich meine, es war auch das Pokalsiegerjahr, wo sie unter Hecking Vizemeister waren. Ja. Noch ein paar Jahre vorher Meister unter Magath und seitdem. Also gab es mal so ein Jahr, was zu diesem Kader passt? Nee, eigentlich nicht. Und ich finde es ja verständlich, wenn so ein Kader mal so Fluktuationen macht, weil du sagst, wir haben jetzt 2, 3 Junge, die bauen wir auf, das wird erst in 2 Jahren richtig zünden. Aber das ist ja gar nicht passiert. Also man hangelt sich so irgendwo hin. Ich weiß auch nicht, wer welche Funktion, außer bei Maxi Arnold vielleicht, in diesem Kader hat. Wenn es einer kann, dann wahrscheinlich Dieter Hecking, wenn ich dran denke, wie der den VfL Bochum letztes Jahr noch mal auf Spur bekommen hat. Aber ob das zu wiederholen ist mit Wolfsburg. Ich finde schon, sie sind nach Heidenheim der abstiegsgefährdetste Verein, auf jeden Fall mit Abstand.
Und jetzt kommt Jonas Bold ins Spiel, der nämlich Dieter Hecking erlebt hat in seiner Zeit beim Hamburger Sportverein. Ist er jetzt der richtige Mann am richtigen Ort beim VfL?
Ich würde es ihm wünschen, also zumindest, wenn er noch hinter den Hamburgern bleibt. Was eine große Stärke von Dieter ist, dass er sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und klar, den Kader kann er jetzt erstmal nicht verändern, aber er hat ja auch Erfahrung gesammelt in der anderen Position als Vorstand. Und ich finde, was Wolfsburg definitiv fehlt, ist einfach Führung. Du hast es gerade gesagt, also wer hat welche Rolle, wer hat welche Position. Pirmin Schwegler ist dazugekommen als wirklich ja, sehr, sehr spannender junger Mann, der aber erstmal auch in eine Sportdirektorenrolle reinwachsen muss, der da noch nicht so viel Erfahrung hat. Und ja, wer steht für den VfL Wolfsburg? Das ist die Frage. Und ich glaube, in der Rolle kann Dieter jetzt auf jeden Fall helfen.
Wie blickt denn der Sportvorstand Jonas Bold, der jetzt im Beraterbusiness im weiteren Sinne tätig ist, auf diesen Kader, den Peter Christiansen zusammengestellt hat, von dem ich, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht eben gesagt habe, dass man über ihn so gut wie gar nichts mitbekommen hat?
Ja, also du hast es, glaube ich, gerade angekündigt, so richtig verstanden, für was jetzt diese Mannschaft stehen soll, habe ich persönlich von außen jetzt auch nicht. Ich kenne natürlich jetzt nicht die Zahlen im Einzelnen, was die Jungs da verdienen, aber ja, es wirkt einfach nicht sehr homogen, das muss man ganz klar sagen. Ja.
Ein Wort werden wir gleich noch vertiefen zum HSV. Lässt einen nie los, haben Sie eben gesagt. Wie intensiv sind Sie dann bei den Spielen, zum Beispiel bei gestern bei dem Spiel in Wolfsburg, was ja auch sehr, sehr wichtig für den HSV war, dabei?
Ich habe es gestern nicht live komplett sehen können. Bin im Stadion vielleicht 4, 5 Mal gewesen in dieser Saison. Ich lebe in der Stadt noch. Kenne viele Menschen, die mit dem HSV sehr verbunden sind. Und dann bekommt man es natürlich mit. Aber ich schaffe es durchaus auch, meinen Samstag mal mit einem anderen Spiel oder anderen Ding zu verbringen.
Ist das möglich?
Das ist möglich.
Okay, gut. Hin und wieder ein Bummel über den herrlichen Isemarkt ist auch drin. Ne? Da sehen wir uns auch hin und wieder so. Und jetzt fragen wir mal Julia Lamatsch. Was sagt denn das Netz zu dem, was sich beim VfL Wolfsburg heute getan hat, Julia? Herzlich willkommen.
Dankeschön. Natürlich haben wir auch unsere Community mit eingebaut, was sie davon halten, dass es den Trainerstuhl in Wolfsburg jetzt weggeweht hat, wie ein Campingstuhl bei Windstärke 10. Und wir sehen vor allem beim Thema Dieter Hecking als neuen Feuerwehrmann folgendes Ergebnis. 68% sind der Meinung, nein, unter Dieter Hecking wird es nicht den Turnaround geben unter dem Pokaltrainer von 2015. 32% sagen, Moment, gib dem noch eine Woche und dann wird da wieder was vorangehen. Ich habe mal einen Kommentar rausgesucht aus der Mehrheit und da sehen wir auch noch mal die Meinung. Ich glaube nicht, dass er noch was bewegen kann. Felix Magath wäre die bessere Option gewesen. Findet man übrigens sehr oft bei uns in den Kommentaren den Wunsch nach Felix Magath. Und Tal Grund, der macht sich noch mal für den entlassenen Trainer Daniel Bauer stark, sagt, ihr schmeißt einen unerfahrenen Trainer in euer Haifischbecken und als Dank gibt's den Rauswurf. Warum versetzt ihr ihn nicht zurück in die U19? Und der letzte Kommentar, der lässt noch mal die komplette Wut raus. Team zerbröselt, Fans verprellt, Inkompetenz im Vorstand und die Außendarstellung absolut katastrophal.
Na, das klingt nach einer eher ungünstigen Melange, die sich jetzt auch in der tabellarischen Situation äußert. Lothar war sowieso bei Stimme und ist auch jetzt wieder mit dem entsprechenden Mikro ausgestattet. Lothar, viele sagen immer, der Kader des VfL Wolfsburg ist eigentlich zu stark, um runterzugehen. Ist das wirklich so?
Es geht ja nicht
so
nach dem Kader, es geht ja nach der Mannschaft. Ja,
aber sind da auch die herausragenden Einzelspieler?
Ich finde, dass da keine Mannschaft auftritt. Die Mannschaft, jeder macht so sein Ding, gefühlt von außen her. Und geht ja jetzt auch um diesen Trainerwechsel. Ja, den mache ich nach einem Auswärtsspiel in Stuttgart und nicht nach einer Heimniederlage gegen Hamburg und fahre dann nächste Woche nach Hoffenheim. Das ist ein ganz ungünstiger Zeitpunkt. Also schöner doch für einen Trainer anzufangen, gegen tabellarisch einen schwächeren Gegner, wie er nächste Woche einen vorgesetzt wird, weil die Hoffenheimer sind halt in einem sehr guten Flow und wird nicht einfach. Aber Einzelspieler haben sie sehr gute, die verdienen auch sehr gut. Das haben wir ja gerade schon auch so ein bisschen gestreift, würde ich sagen. Und deswegen gehen ja auch vielleicht viele gerne nach Wolfsburg, weil es dort ordentliches Geld zu verdienen gibt. Aber sie bringen als Mannschaft keine Leistung. Einzelspieler ja, Mannschaft nein.
Hätte dich der Name Felix Magath bei allem Respekt vor Dieter Hecking, der natürlich auch ein sehr erfahrener Trainer ist, auch gereizt?
Ja, es sind beide Erfolgstrainer beim VfL Wolfsburg und deswegen werden natürlich auch diese beiden Namen gespielt, weil sie diesen Verein ja irgendwie kennen und auch verfolgt haben in den letzten Jahren. Und natürlich wäre auch Felix Magath für mich eine Alternative gewesen.
Felix könnte dann Sportdirektor werden sozusagen oder Sportvorstand. Aber gut, also jetzt hat sich der VfL für Dieter Hecking entschieden. Ist es wirklich so, dass der VfL, Lothar hat es schon angedeutet, so eine Art Wohlfühl-Oase ist für die Männer dort, für die Fußballmänner? Man hat ja jetzt so das Gefühl, du hast einen Kader, 30, 32 Spieler. Ich glaube nicht, dass sie so
waren. Von der wirtschaftlichen Seite gesprochen.
Ja, 30, 32, ja genau. Aber jetzt für die Fußballmänner. Und insgesamt aber auch eine Oase in der Form, so nimmt das der ein oder andere Spieler wahr, relativ wenig Druck, relativ wenig Medien. Es gibt Spieler, die mögen es lieber, wenn ein bisschen was los ist. Aber es gibt auch Spieler, die sagen, hey, da kann ich so in Ruhe mein Ding machen.
Also ich würde sagen, es ist eine gute Station, um, glaube ich, eine gute Infrastruktur vorzufinden mit, glaube ich, einem sehr guten wirtschaftlichen Hintergrund, wo man sich, glaube ich, als Fußballer so nicht beschweren kann. Ich kenne die Stadt ein bisschen. Ich glaube, da wegen der Stadt wechselt man jetzt vielleicht in erster Linie nicht nach Wolfsburg. Aber es ist natürlich auch für viele Spieler auch eine sehr, sehr gute Übergangsstation gewesen, um sich dann eben auch, ich erinnere mich an De Bruyne, an Julian Draxler, der gute Zeiten dort hatte, sind vorhin noch ein paar mehr Namen durchgegangen. Ich glaube, es war schon auch immer wieder eine Station mit teilweise herausragenden Fußballern. Und das ist in den letzten Jahren weniger geworden. VW hat sich ein bisschen zurückgezogen. Ich glaube, insgesamt der Verein steht vielleicht auch nicht mehr auf so ganz stabilen Füßen wie noch vor ein paar Jahren. Und nichtsdestotrotz ist die Mannschaft, da bin ich voll bei Lothar, ich glaube, die 5-teuerste Mannschaft auch, was den Marktwert angeht in der Liga, deutlich schlechter, was den Rang angeht, als sie eigentlich darstellt von der individuellen Qualität. Aber man sieht halt eben auch, dass man eine Mannschaft, der Kaderwert ist deutlich gefallen durch die aktuellen Leistungen. Mhm. Und das ist was nicht so leicht abzuwenden ist, wenn die Führung eben nicht passt.
Jonas, welche Dimension hat diese Volkswagen-Komponente? Also es gibt Leute, die sagen, wenn der VfL absteigen sollte, dann wird es schwer, dieses Engagement auch weiter zu begründen.
Gut, dass es der Autobranche aktuell nicht unbedingt gut geht, nicht nur bei VW, das kriegen wir ja alle mit. Und hilfreich ist es auf keinen Fall. Deswegen vielleicht jetzt in der Trainingswoche bekommst du es nicht zwingend mit, aber natürlich die Stimmung im Stadion, es kommen weniger Leute, du wirst damit konfrontiert. Ich glaube, vor 2 Wochen hatten sie dann mal so eine Kampagne mit Arbeitskleidung von VW, du läufst durchs Werk. Das spürst du schon und ich halte das auch für wichtig, denn am Ende lebt dieser Club auch von dem Werk. Und ich würde es ihnen nicht wünschen, dass es runtergeht, weil ich glaube, dann kann das durchaus sein, dass das komplett überdenkt wird.
Ja.
Also würde ich in Erwägung ziehen, ja. Weil am Ende geht es ja darum, dem Werk selber geht es jetzt vielleicht nicht so gut. Mhm. Du musst überlegen, Menschen zu entlassen und dann am Ende stimmt die Performance beim Fußball aktuell auch nicht. Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, immer zu argumentieren.
Das glaube ich auch. Also wie willst du das verkaufen? Sollte es jetzt den Absturz geben, dass du sagst, also wofür steht denn VW? Die haben sich das ja da nicht hingebaut, um zu sagen, hier Platz 10 ist eigentlich okay und Durchgangsstation. Und da ist ja auch schon die Frage, wer hat denn das die letzten Jahre gemacht? Ich habe so Christian Eriksen ist viel zu alt, um jetzt nochmal einen Riesentransfer zu machen. Ich glaube, der ist 34. Ich habe so Amura im Kopf, der ist natürlich unfassbar schnell, verballert auch viel, vermacht aber auch viele Tore. Sonst wüsste ich auch gar nicht, wo ich jetzt da sagen würde, der ist ja so herausragend, so Wavro, guter Fußballer. Aber sind da jetzt De Bruyne-Leute da, wo ich sage, den haben sie, glaube ich, für 75 Millionen damals zu Manchester City verkauft? Das sehe ich ehrlich
gesagt. Wir haben ja diese Pokalsiegermannschaft nochmal angeschaut. Ne? Ja. Da waren Rodriguez beispielsweise dabei. Naldo. Da war Naldo hinten in der Verteidigung, da war auf 6, war Gustavo und so weiter. Perisic war da. Ja. Und Bendtner,
ja. Wie hieß er, der Lord, ne?
Lord oder der Bendtner? Baron?
Der Lord, glaube ich. Ja.
Also sie hatten danach, glaube ich, nochmal eine gute Phase unter Schmadtke und Schäfer. Ja. War es nicht sogar auch Champions League, die sie nochmal erreicht haben? Aber man sieht so richtig, kann man es nicht einordnen, weil man weiß nicht mehr so richtig, wofür steht dieser Club. Und diesen Eindruck eigentlich, auch als sie Meister geworden sind mit VW, da ist ein Leistungsgedanke dahinter, da muss performt werden, der ist, glaube ich, schon über die Jahre so ein Stück verloren gegangen.
Ja, und VW ist natürlich international und sie spielen nur national. Und das sind natürlich die Ziele, die Wolfsburg hat. Und da sind sie ja Meilen, Meilen weit entfernt. Mhm. Da, wo ich Hoffenheim jetzt sehe, da will Wolfsburg hin. Und Hoffenheim war ja im letzten Jahr auch da, wo Wolfsburg jetzt ist. Also, wie gesagt, das kann sich schnell ändern. Aber Hoffenheim hat es geschafft, trotz Unruhe, das Sportliche im Vordergrund zu stellen. Zumindest der Teil, der für das Sportliche dann verantwortlich war, Trainer und Mannschaft. Und das wird ganz sicher schwer in Wolfsburg.
Da hätten Sie vielleicht mal rechtzeitig die Hoffenheimer Kollegen dann doch nach Wolfsburg geholt.
Das stand da mal zur Debatte. Das wäre sicherlich keine schlechte Idee gewesen. Dann sprechen wir auch noch über den HSV, der gestern dieses wichtige Spiel hat gewinnen können. Ist der HSV durch die beiden Elfmetertore schon so gut wie durch, ja, oder wäre es zu früh?
Ja, nein, natürlich brauchen sie noch ein paar Punkte, aber die Mannschaft funktioniert, der Trainer passt hundertprozentig zur Mannschaft. Das ist ein Hamburger Junge.
So kann er nur Vuskovic verwandeln, ne?
Ja.
Kann auch nur Grabara so reinlassen. Das
ist, nein, also der HSV ist meiner Meinung nach so gefestigt, gerade im Jahr 2026, nach anfänglichen Schwierigkeiten, haben sie gezeigt, nicht nur gegen Bayern München, nicht nur gestern die drei Punkte im Auswärtsspiel, im wichtigen Auswärtsspiel in Wolfsburg, dass sie in die Bundesliga gehören, dass sie auch die Qualität haben, ja, in der Bundesliga diese Saison zu überstehen als Aufsteiger. Ist ja nicht, ich hätte schwieriger erwartet, aber sie haben jetzt die Punkte geholt, dass man sagen kann, aus den Gröbsten sind sie schon mal draußen.
Also wenn ich das mal gegenschneide, Hamburg ist für mich das perfekte Gegenbeispiel. Das wäre übrigens vielleicht ein Wolfsburger Weg, wo ich noch sagen würde, da gibt es noch mal ein Zurück für den Verein. Wenn ich das sehe, was da beim Abschlusstraining los war. Die Fans kommen, ich glaube, mit 2000 Mann dahin, skandieren niemals absteigen, sind sie ja auch noch nie, seit dem Aufstieg 97 nie runtergegangen. Und dann sehe ich vom VfL-Account gepostet, wie die Spieler, da gibt es so zwei, die machen so ein bisschen so, der Rest steht so rum und fragt sich, was soll das eigentlich? Wenn ich das vergleiche, was im Volkspark los ist, ich war neulich einmal einfach als Fan da, wie das zusammengearbeitet wird, was Merlin Polzin da gemacht hat, mit absolutem Pragmatismus-Fußball in die Saison reingegangen. Ich finde, jetzt ist absolut eine spielerische Entwicklung da. Die werden jetzt sicher nicht bald wie Bayern oder Stuttgart spielen.
Wir haben schon auch eine Delle jetzt zuletzt gegen Leverkusen und Leipzig. Also das wollen wir ja, schon
aber
auch noch einsortieren.
Aber die zwei Mannschaften spielen eigentlich Champions League. Eigentlich, ja, ja, Leverkusen absolut. Spielt noch Champions League. Ja. Leipzig hat diese Ambition, jedes Jahr Champions League zu spielen. Also gegen die Mannschaften, sie sind ja nicht untergegangen gegen Leverkusen und Leipzig. Ja, und deswegen auch da zumindest die Leistung ansprechend. Wolfsburg hat 4-0 in Stuttgart verloren.
Also absolut. Als HSV-Fan oder als Fan des Volkspark oder als Fan des Fußballs oder als Gesamtkunstwerk warst du dort?
HSV-Fan würde ich jetzt... Ich finde ja immer, ein Fan ist jemand, dessen Laune davon abhängt, wie der Verein spielt. So weit geht es dann bei mir noch nicht. Aber das ist was mich schon begeistert hat. Ehrlich gesagt schon skurrilerweise beim Abstieg damals. Das ist ja einer der wenigen Vereine, der es geschafft hat, auch wenn es dann lange gedauert hat, irgendwie Kraft aus einem Abstieg zu ziehen. Das Gefühl hatte ich zumindest. Sie haben sich neu erfunden. Ich wollte diese Stimmung mal erleben, ohne die berühmten Kopfhörer, die Mickey Mäuse, die wir bei Sky immer aufhaben. Ich wollte das einfach mal auf mich wirken lassen. Das hat mich echt nachhaltig beeindruckt. Das war schon als Fußballfan, und ich hatte den HSV halt in der Woche davor und in der Woche danach für uns kommentiert. Deswegen hat es Sinn gemacht, das zu verbinden. Und ich davor war, glaube ich, das Heidenheim-Spiel, bevor ich dann da war. Ich finde, die haben sich spielerisch, ich will nicht sagen dominiert, aber das war spielerisch eine Klasse besser als Heidenheim, die ja nur auch das schlechteste Team der Liga sind. Aber trotzdem, das fand ich schon, als ich mir den Kader Anfang der Saison angeguckt habe, bemerkenswert, dass der HSV da hingekommen ist.
Ist für dich Vuskovic auch eine der Entdeckungen der Saison?
Wenn nicht sogar die Entdeckung. Ich glaube, kroatische Wurzeln, umso stolzer macht es mich. Aber es ist natürlich außergewöhnlich. Ich fand auch gestern außergewöhnlich, dass er sich diesen Elfmeter nimmt. Und egal wie er geschossen ist, am Ende ist er drin. Aber er nimmt sich den Elfmeter. Und wir hatten ihn vor einigen Wochen, als wir den HSV gegen die Bayern gemacht haben beim Topspiel am Abend, fand ich auch außergewöhnlich, wie er herausragt, wie er diese Mannschaft führt. Wir haben oft gesagt, er leitet.
Er ist ja nicht nur ein guter Spieler, er ist der Führungsspieler mit 18, 19 Jahren beim HSV in so einer Situation.
Ja. Und nicht Aufsteiger. Und nicht nur, wenn er den Ball am Fuß hat, sondern er fordert die Mannschaft, rauszugehen, runterzugehen, rechts zu schieben, links. Er hat die komplette Kontrolle. Und das ist das ist natürlich die Qualität, die ihn so selbstbewusst werden lässt. Aber er macht das auch. Er ist ein absoluter Führungsspieler. Und ich glaube, mitverantwortlich, dass die Delle, die du eben angesprochen hast, auch wieder ein bisschen ausgebügelt wurde.
Und man muss dazu sagen, er hat in dem Spiel davor, in der Schlussphase, eine Doppelriesenchance vergeben und nimmt sich dann in der Situation den Elfmeter. Ja. Das zeigt ja auch, was der Junge drauf hat.
Ja, man sieht, also für mich ist es der Schlüsselspieler. Ich kenne natürlich jetzt die Familie auch schon etwas länger und die ganze Familie ist einfach besessen von Fußball. Und das merkt man in jeder Phase. Und deswegen freut es mich, dass er diese Geschichte da auch so weiterschreiben kann. Also Überraschung ist es für mich jetzt nicht ganz. Es ist eigentlich fast ich will nicht sagen fahrlässig, dass man so viel auf seine Schultern verlegt. Wenn man sieht, ich glaube, er hat 5 Tore gemacht, sehr, sehr wichtige Tore. Gestern beide Elfmeter entstehen durch ihn. Also er zieht beide Elfmeter, weil er kaum zu stoppen ist mit seinem Biss. Und auch die Chance letzte Woche entsteht auch mit durch ihn. Also es ist schon alles sehr, sehr stark abhängig von ihm. Und man muss ja auch sagen, vorher, bevor er gekommen ist, die 2 Spiele, die waren sehr weit weg von Bundesliga, was sie abgeliefert haben. Also er hat schon enorm, enorm Input. Aber auch das, was du gesagt hast, ein Stück Entwicklung. Heidenheim im Hinspiel, da hat, glaube ich, der HSV Heidenheim alles andere als dominiert. Und wenn man die Entwicklung jetzt sieht, wie souverän sie dann solche Spiele runterspielen und wie sie auch immer mit dem Druck umgehen. Also sie sind ja immer wieder in die Situation gekommen, dass die Abstiegszone näher kam und die Leute schon wieder Angst haben. Und dann haben sie eigentlich immer geschafft, unter diesem Druck Punkte zu landen und, glaube, konstant die ganze Saison über dem Strich
stehen. Ich glaube, gerade dann, wenn so unter Druck gestanden sind, war der Trainer ein ganz wichtiger Faktor.
Absolut. Auf den Trainer kommen wir gleich. Also diese Stabilität ist da. Einmal noch, weil Sie es jetzt angesprochen haben. Haben Sie damals, als Sie Mario Vuskovic sozusagen geholt haben, auch Luka schon irgendwo im Hinterkopf gehabt?
Also du bekommst das mit, das ist ja klassisch. Da gibt es noch einen Bruder, der ist immer besser als der ältere Bruder.
Der kleinere.
In dem Fall muss man sagen, auch wenn es nicht ganz fair ist, zumindest performt er das, weil auf Erstliganiveau. Aber ich bin wirklich auch mal gespannt, wenn Mario zurückkommt nach so langer Zeit. Aber man merkt einfach dieser Familie an, was Fußball denen bedeutet, wie professionell sie dafür leben, und das ist einfach schön zu sehen.
Halten Sie denn tatsächlich für möglich, was in Hamburg die Romantiker zumindest hoffen, dass Luka sich von der Aussicht, mit seinem Bruder zusammen beim HSV zu spielen, dazu nicht hinreißen lässt, aber ob er das sein weiteres Engagement beim HSV möglicherweise unterstützt?
Also ich würde es allen wünschen, der Familie und natürlich auch dem Club. Aber auch da, ich möchte das Wort fahrlässig nicht überstrapazieren. Sich darauf zu verlassen, wäre nicht gut. Und ich glaube, er hat es nicht alleine in der Hand. Und wenn man sieht, wo Tottenham steht, ich glaube, der würde den auch ganz gut zu Gesicht stehen mit der aktuellen
warum
Leistung.
Warum sollte der denn in die zweite englische Liga gehen?
Wow.
Naja, der Verlauf ist katastrophal, gerade bei Tottenham.
Sind dabei in der Verlosung.
Ja. Lothar hat Merlin Polzin angesprochen. Auch den kennen Sie aus Ihrer Zeit sehr, sehr gut. Er hatte immer eine sehr gute Reputation als Co-Trainer. Trotzdem ist dann immer die Frage, schafft er das dann letztlich auch als Cheftrainer das Ganze zu transportieren? Damals kam dann Baumgart dazwischen und so weiter. Wie sehen Sie seine Entwicklung?
Ja, sehr gut. Er spielt natürlich auch eine enorme Rolle jetzt bei der aktuellen Situation. Und er ist ein unglaublich reflektierter junger Mensch, der ja sehr, sehr viel gelernt hat in den letzten Jahren.
Ist er so viel jünger als Sie?
Oh, 10 Jahre, glaube ich, sind schon dazwischen.
Okay, ja. Das ist mein Jahrgang.
Ah, okay. Also wenn man das ganze Trainerteam mal sieht, ich glaube, das Trainerteam insgesamt zu dritt haben die keine 100 Jahre auf dem Buckel.
Verwesen dann, die 30. Ne?
Dann einen 19-jährigen Spielerverteidiger. Ja. Und das sind die Menschen, auf dem die Last des HSV gerade liegt. Und das ist echt beeindruckend zu sehen. Und das ist schön eigentlich, wie pragmatisch er die Situation erkannt hat. Natürlich macht er auch nicht alles perfekt, aber er lernt wirklich permanent dazu und man sieht einfach, dass es Schritt für Schritt nach vorne geht.
Dompe, das war in Ihrer Zeit auch schon so, dass es mit dem Autofahren nicht ganz so hingehauen hat. Jetzt wieder. Er hat gestern getroffen und er bekommt erneut die Chance, sich zu rehabilitieren, was man noch nachvollziehen kann. Hat er jetzt verstanden, dass das möglicherweise seine letzte Chance beim HSV ist?
Das weiß ich nicht, weil ich jetzt mit ihm persönlich da nicht drüber gesprochen habe. Aber das zeichnet ja auch das Trainerteam aus, dass sie eine gute Bindung haben zu verschiedenen Charakteren der Jungs. Und das bedeutet eben Führung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Spieler auch weiß, dass das jetzt kein Kavaliersdelikt war. Mhm. Und damit aber umzugehen und keinen Freibrief zu erstellen, aber den Spieler jetzt auch nicht komplett in die Ecke zu stellen, sondern mit den Menschen zu arbeiten. Und dann kriegst du das zurückgezahlt auf so eine Art und Weise, weil der eine Elfmeter ist Vuskovic, der Verantwortung übernimmt. Und nach so einer Situation zu sagen, hier zu gewinnen, ist ein Meilenstein. Ich schnapp mir den zweiten Elfmeter und hau den souverän rein. Das ist schon ein gutes Zeichen, dass man merkt, dass dieser Club einfach gerade im sportlichen Bereich extrem in eine Richtung geht.
Eine Frage noch zum Großen und Ganzen, also die Nachfolge von Stefan Kunz. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir das Thema an dieser Stelle nicht vertiefen, ist aber dennoch interessant. Aktuell ist Erik Huber sozusagen derjenige welche und Klaus Koster ist sozusagen derjenige, der die sportlichen Geschicke leitet. Man hat den Eindruck, dass Herr Huber sich mit der Situation nicht unwohl fühlt. Reicht das auf Dauer in dieser Konstellation oder muss der HSV noch jemanden dazu holen, wie zum Beispiel einen Sebastian Kehl?
Ob Sebastian jetzt der richtige Mann dafür ist, glaube ich, will ich jetzt hier gar nicht kommentieren. Ich halte ihn auch für einen wirklich guten und ambitionierten, ja, sportlich Verantwortlichen. Habe auch einen guten Austausch mit ihm. Grundsätzlich glaube ich, um das Wort jetzt zum letzten Mal zu benutzen, wäre es fahrlässig, in einem Bundesliga-Club mit einem Vorstand oder Geschäftsführer in die Zukunft zu gehen, weil das Geschäftsmodell ist mittlerweile so komplex geworden. Und das auf zwei Schultern zu verteilen, ist schwierig. Ich habe das selber ein paar Monate mal gemacht. Ich hatte eine gute zweite Reihe, aber trotzdem brauchst du auch das Sparring neben Haftungsgründen. Und mir hat das sehr gut getan, ob das vorher Kollegen waren oder dann auch mit Erik Huber, wirklich sich auszutauschen, Meinungsverschiedenheiten zu haben, trotzdem in eine Richtung zu gehen. Und da nur eine Person zu haben, halte ich für sehr, sehr gefährlich und auch nicht gut. Insbesondere, wenn der Club so eine Strahlkraft hat, wo das Sonnenlicht natürlich auch ganz schnell ein paar Dinge verändern kann.
Wäre das eine Position, die Sie noch mal reizen würde?
Also ich habe ja gesagt, der HSV lässt einen nie los. Deswegen verfolgt man das natürlich. Momentan habe ich da jetzt gar keine Gespräche oder sonst was. Ich verfolge das natürlich durch die Menschen, die dort noch arbeiten und durch die Stadt, in der ich lebe. Aber ich glaube, der Aufsichtsrat weiß ganz gut, was sie da machen wollen und mit wem sie sprechen und wie sie da in Zukunft auch weiter voranschreiten möchten.
Einmal noch zum Abschluss eines meiner Lieblingsthemen, Lothar. Robert Glatzel hat es weiterhin sehr, sehr schwer. Ich habe beispielsweise auch beim Spiel gegen Leverkusen gedacht, hui, er stellt Vuskovic vorne rein. Das kann man natürlich mal so machen, aber du hast mit Glatzel natürlich schon einen gelernten Stürmer draußen. Bringst du das mittlerweile zusammen?
Ich glaube, der Zug für ihn ist abgelaufen. Er ist ja nicht nur Nummer 2, sondern Nummer 3, Nummer 4 eher. Wenn Vuskovic auch dazu gerechnet wird, zu diesen Positionen, spielt mit hohen, langen Bällen zum Schluss dann vielleicht noch zum Erfolg zu kommen. Also er ist so ein bisschen außen vor.
Also Downs ist ja auf jeden Fall noch davor. Ich habe neulich mit Merlin Polzin mal drüber sprechen dürfen, wie er das Ranking so sieht. Und da habe ich auch das Gefühl, er war ganz happy mit dem Einsatz, den er neulich hatte. Der Mann da ganz links, das ist vielleicht...
Königsdörfer, ja.
So, das ist so eine Geschichte. Ich finde das unfassbar beeindruckend, was er da macht. Ich habe ihm das am Telefon damals auch gesagt. Er ist mein Jahrgang, wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste den HSV... wahrscheinlich einen der Top 5 emotionalen Vereine in Deutschland lenken, wie Merlin Polzin das macht. Da wird mir bei dem Gedanken schon ganz anders. Und Königsdörfer ist so ein Beispiel, das fand ich super eindrücklich. Da hat er mir gesagt, als er dann mal seine Tore gemacht hat, warum er an ihm festgehalten hat. Und er hat mir gesagt, im August, Anfang der Saison, stand ich vor der Frage, wenn ich vielleicht Weihnachten nicht mehr Trainer bin, möchte ich dann lieber den Königsdörfer aus externem Druck raus mal rausgelassen haben, weil er nicht getroffen hat, oder möchte ich ihn weiter drin haben, weil ich sehe, was der mir im Training gibt und was der da macht. Dann habe ich gesagt, ich lasse den Königsdörfer drin. Das finde ich mit 35 bei so einem großen Verein unfassbar abgeklärt. Ich glaube, genau die gleiche Klarheit hat er bei Robert Glatzel auch, dass er von dem nicht
kriegt. Spricht viel für ihn und Königsdörfer hat sich viel auch bei Social Media anhören und durchlesen müssen. Das ist nicht gut, aber Königsdörfer hat auch, so ehrlich müssen wir auch sein, nicht die Sterne vom Himmel gespielt, obwohl er die taktische Vorgabe sicherlich erfüllt. Aber nur das auch mal zur Einordnung. Das gilt, finde ich, auch für Downs. Aber deine Meinung ist gefragt.
Zu?
Glatzel stimmt. Zum Beispiel. Glaubst du, dass er tatsächlich, so wie Lothar und Jonas sagt gleich auch noch was dazu, dass er wirklich schon, was hast du jetzt gesagt, Lothar, abgeschrieben ist? Oder?
Ja, du bist halt nicht unter den Top 3 auf dieser Position. Und dann musst du dir schon Gedanken machen.
Wir sprechen ja nachher auch noch über den einen oder anderen Trainer, zum Beispiel den Bundestrainer. Ja. Ich glaube, als Trainer hat man halt seine Profile und irgendwie seinen Spielstil. Und wenn Robert Glatzel im Moment einfach nicht der Stürmer ist, der ihm vielleicht in dieser Phase der Saison mit diesen Zielen der Saison auch weiterhilft. Ich finde das Fußballgeschäft und auch eine Saison und auch so diese einzelnen Dynamiken häufig so dynamisch, dass man, glaube ich, nie komplett jemanden abschreiben sollte. Im besten Fall sagt man es dem Spieler auch nicht direkt, weil sonst macht das auch was mit einem, auch hinsichtlich der Motivation. Aber komplett abschreiben macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn. Weil es ist einfach dein Spielermaterial, was du zur Verfügung hast und das brauchst du bis zum Ende. Es kann sich ganz schnell ein, zwei Spieler mal verfahren oder eventuell verletzen. Und dann brauchst du vielleicht auch wieder die Nummer 3 auch oder die Nummer 4. Und so viel umstellen manchmal geht gar nicht. Deswegen
Ja, ja, ein gutes Beispiel haben wir noch. Juli hat es gesagt, wir werden noch über Julian Nagelsmann reden. Und dann haben wir ja das Beispiel Leon Goretzka. Der war ja auch zweimal oder dreimal abgeschrieben beim FC Bayern. Die wollten ihn ganz schnell weghaben. Und jetzt auf einmal ist er ein wichtiger Spieler, nicht nur für Bayern München, sondern auch für Julian Nagelsmann. Und das für eine Weltmeisterschaft.
Damit wir das gleich in Ruhe besprechen können, kurzer Abschlusssatz von Jonas Wolf zu Robert Glatze. Wenn Sie Trainer wären, würde er bei Ihnen mehr spielen?
Bei mir hat er zugegebenermaßen ein besseres Standing. Ich glaube, das weiß Merlin auch, dass wir da sehr, sehr kontrovers wirst drüber diskutieren. Aber am Ende, du hast gesagt, er ist derjenige, der es entscheidet. Der Erfolg aktuell gibt ihm recht. Für Robert ist es jetzt noch ein bisschen schwieriger geworden mit der Rückkehr von Otto Stange, der ja auch vor ihm eingewechselt wurde. Da verstehe ich das auch. Das sind unterschiedliche Profile. Aber bei mir hätte er wahrscheinlich vor Downs mehr Vorzug bekommen. Am Ende, er ist verantwortlich, er trainiert die Mannschaft, er sieht das Training. Und da ziehe ich den Hut davor, dass er sich da nicht leiten lässt, sondern er führt die Mannschaft. Ja.
Dann lassen wir das mal so als Fazit stehen und sprechen gleich über 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Da gab es unter anderem eine sehr umstrittene Situation, kurz vor Schluss, einen nicht gegebenen Elfmeter trotz Handspiels. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und schauen auf das gestrige Topspiel 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Jürgen Müller hat sich damit beschäftigt und festgestellt, Fußball, und das macht ihn so schön, ist nicht immer wirklich rational zu erklären.
Fußball ist ein Ergebnissport. Und manchmal verzerren diese Ergebnisse das, was da auf dem Rasen vor sich ging. So sah man den Trainer des Siegers gestern oft so, wütend, mit seinem Team hadernd.
Heute hat mir die Art und Weise überhaupt nicht gefallen. Das ist nicht unser Anspruch und damit bin ich nicht zufrieden.
Das Ergebnis stimmte trotzdem. Die Knockouts in Champions League und Titelrennen haben sie verdaut und neue Zielsetzungen für den Rest der Saison gefunden.
Na, wir probieren einfach jetzt das Beste daraus zu machen. Wir haben jetzt noch 9 Spiele, wir wollen 9 gewinnen und dann schauen wir, wohin es noch geht.
So, heute waren wieder 6.000 Dortmunder da, also da muss man weiterhin alles geben. Und übrigens, im Sommer ist auch noch eine WM. Ich glaube, da gilt es auch für den einen oder anderen Spieler, sich auch nochmal für beweisen.
Beim BVB lässt sich das Spiel schnell abhaken. In Köln werden sie sich etwas schwerer damit tun.
Am Ende, warum auch immer, meint irgendwie der gute Mann da oben aktuell nicht ganz so gut mit uns.
Zumindest etwas fußballgöttlichen Beistand hätten sie durchaus verdient gehabt. Kwasniuks Team hatte eine starke Anfangsphase, dominierte den Tabellenzweiten. Auch nach einer berechtigten roten Karte, noch vor der Pause, ließen sie sich nicht unterkriegen. Kämpften rund 50 Minuten in Unterzahl aufopferungsvoll weiter, belohnten sich mit dem Anschlusstreffer.
Ja, ich meine, das macht die Mannschaft aus, ne? Wir versuchen immer alles reinzuhauen. Natürlich funktioniert und gelingt nicht immer alles so, wie wir uns das vorstellen. Aber ich glaube, heute hat man wieder gesehen, gerade in Unterzahl über diese lange Strecke, dem BVB so die Stirn zu bieten, ist top.
Doch am Ende half nicht der Fußballgott von oben und auch nicht der Kölner Keller. Ein strafbares Handspiel von Couto in der Nachspielzeit wurde von den Unparteiischen komplett ignoriert. Kein Pfiff auf dem Platz, kein Einschreiten des VAR. Sowas ist ärgerlich.
Das ist eine klare Vereitelung einer Torchance. Und dass man das nicht sieht, dafür habe ich absolut kein Verständnis.
Ich habe keine Erklärung für, aber ich möchte trotzdem jetzt, ich weiß gar nicht, wer dafür verantwortlich ist, DFB, DFL, den Gefallen nicht tun und jetzt hier losledern, weil dann muss ich bezahlen.
Was bleibt, ist das 5. sieglose Spiel in Folge. Und ein Trainer, dem die Verantwortlichen den Rücken stärken.
Ich sehe jeden Tag die Mannschaft im Training und ich habe heute hier eine Mannschaft auf dem Platz gesehen, wo ich glaube, dass heute auch viele Leute enttäuscht, aber stolz nach Hause gehen.
Ich weiß, dass viele Menschen zu Hause sitzen und uns und die Situation und vielleicht auch mich verfluchen. Aber hier sitzt jemand, der voller Überzeugung dieser Mannschaft auch wieder aufrichten wird. Und nächste Woche in Hamburg werden wir wieder leidenschaftlich Fußball spielen.
Fußball ist ein Ergebnissport. Die Kölner müssen jetzt Ergebnisse liefern.
Ja, das ist in der Tat angebracht für den 1. FC Köln. Wirklich leicht im Volksparkstadion. Wir haben ja über die Atmosphäre schon was gehört am kommenden Wochenende. Julia, wie bewertest du die Situation, über die sich die Kölner so aufgeregt haben?
Ja, also es macht einen irgendwie sprachlos. Man findet es irgendwie unendlich irritierend. Ich als Trainer oder Trainerkollegin jetzt vielleicht in dem Fall verstehe ich total diesen Unmut, weil du bist irgendwie stolz. Die Mannschaft spielt einen guten Fußball. Du bist in Unterzahl auch noch und du bist irgendwie aber auch voll da. Und ich glaube, das hat haben die Verantwortlichen auch gesagt. Das ist natürlich extrem enttäuschend, aber überhaupt nicht der Mannschaft gegenüber, sondern einfach nur, dass man sowas nicht sieht, nicht wahrnimmt, dann eben auch nicht kommuniziert, dass es der Schiedsrichter nicht direkt sieht, finde ich, kann man absolut nachvollziehen und auch mal übersehen. Aber deswegen gibt es den Keller und man fragt sich eigentlich nur, was machen sie in dem Moment? Guckt da keiner auf den Bildschirm? Oder? Also ich verstehe es im Prinzip nicht oder kann es nicht erklären, weil es ist genau dafür. Und häufig, genau solche Situationen werden ja einfach gerechter, dadurch, dass wir eben diese Hilfsmittel haben und ich bin ein Fan davon, weil der Sport dadurch gerechter wird.
Ich finde, es gibt zu viele Situationen, die eben genau so irgendwie unverständlich bleiben. Ja. Es müsste und sollte passiert, gerechter sein.
Es ist ja eigentlich menschliches Versagen, ja, weil es sitzen ja eigentlich Menschen vor dem Bildschirm.
Es ist ja nicht ein Problem der Technik, sondern es ist eher ein Problem der Definition. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ohne mit jemandem gesprochen zu haben, das heißt dann, es war kein absichtliches Handspiel. Und dann ist wieder die Frage, wie bewertet man das? Und da fehlt mir einfach auch eine klare Linie. Und das Schiedsrichterspiel ist natürlich auch komplexer geworden, auch durch die ganzen Bilder.
Ja, absolut.
Und das ist aber die Erwartungshaltung in der Professionalität. Und auch wenn ich mit Schiedsrichtern spreche, die sind da offen für, aber du musst denen natürlich auch Unterstützung geben. Und glaube ich, im Sinne des Fußballs brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dass das eben genau der Fall ist, da auf den Punkt zu zeigen und einen Elfmeter zu geben.
Aber man hat ja auch gesagt bei der roten Karte, es war ja auch keine Absicht. Und es war aber der Tritt. Und es ist doch entscheidend, Absicht oder nicht. Ich glaube nicht, dass absichtlich gefoult unbedingt wird, zumindest zu 60-70%. Man geht hin, man will den Ball spielen und trifft dann das Schienbein. Und dann hat man eine rote Karte, ähnlich wie wir über Schlotterbeck letzte Woche diskutiert haben beim Spiel Dortmund gegen Bayern.
Das hat der Kwasniok später auch noch mal angesprochen.
Ja, es ist ja auch eine rote Karte. Mhm. Ja, für den Spiel hat es natürlich gut getan, weil es ein 11-11 und es war ein spannendes Spiel. Aber normalerweise wäre Schlotterbeck nach 30 Minuten vom Platz geflogen. Und gestern hat man ja auch gesagt, das Foul, ja, war ein böses Foul, aber es war keine Absicht dahinter, aber er hat auch die rote Karte bekommen. Und das Handspiel war auch keine rote Karte, Absicht, aber er hat im Endeffekt erstmal die Flugbahn des Balles verändert, weil hinter ihm war ein Spieler vom FC Köln gestanden, der den Ball vielleicht anders annehmen können. Ihm ist eine Torschance genommen worden. Und das Handspiel war eine Verbreiterung des Körpers und deswegen war es ein Handspiel und ein Elfmeter.
Also wir kommen ja daher, dass der VAR ursprünglich mal die hundertprozentige Fehlentscheidung korrigieren sollte. Und ich habe Niko Kovac im Ohr, der nach dem Spiel sagt, ja, also so wie uns das erklärt wurde, ist das ein Handspiel. Da haben wir Glück gehabt. Also wenn der gegnerische Trainer sagt, das war ein Elfmeter, dann, also wenn da der VAR nicht eingreift, dann weiß ich es nicht mehr. Ich könnte jetzt wieder sagen, im Sinne des Fußballs ist die Diskussion, die Hansi Küpper, unser Kollege zum Beispiel, so liebt. Was soll er denn machen mit dem Arm? Aber Lothar hat die Kriterien ja gerade gesagt. Die Schiedsrichter haben uns irgendwann gesagt, und es ist super schwer, wie Jonas das sagt, die Kriterien, was ist Absicht und was nicht, weil reinschauen in den Kopf können wir nicht, also machen wir einen Kriterienkatalog. Und da ist alles gegeben, was du für ein Handspiel brauchst. Ich bin da absolut...
Arm geht zum Ball, ist ein Kriterium.
Ich habe nur versucht, natürlich herzuleiten, warum es vielleicht nicht gepfiffen, oder warum es nicht gepfiffen wurde, wie die Diskussion gewesen ist.
Also, bin ich voll bei dir. Im ersten Moment super schwer zu sehen.
Du bist selber anderer Meinung.
Ich versuche so ein bisschen die Schiedsrichter auch mal in Schutz zu nehmen, weil es einfach sehr, sehr komplex geworden ist. Und Julia sagt es, das live mal zu übersehen, gerade in der Situation im Gewühl, kann passieren. Aber die Bewertung, die muss einfach in manchen Dingen deutlich klarer sein. Und ich finde, es ist auch gar nicht so schwer, manchmal das so klar zu definieren. Aber da stehen wir uns... Wie häufig
ja, diese immer so ein bisschen Situation macht ja keiner den Schiedsrichter den Vorwurf, weil da waren ja zwei Körper davor. Dann kann der Schiedsrichter nicht auf gut will oder auf ja, können ein Handspiel gewesen sein. Aber dafür haben wir ja die Leute da sitzen, die ja beim Spiel teilweise ja auch anwesend waren. Bei der roten Karte war auch erst eine gelbe Karte, musste korrigieren, musste die rote Karte geben, richtige Entscheidung. Dann hat er einen Elfmeter zurückgenommen für Dortmund, wo auch keiner war, ist er ja auch rausgegangen. Und dann gerade in so einem Moment, ja, du bist im Abstiegskampf. Der Punkt kann entscheiden. Ja, klar. Das ist ja, ein klar. ganz wichtiger Punkt.
Wir reden kann auch über den Job von Kwasniok möglicherweise unter anderem, entscheiden.
Ja, obwohl, dass ich da sage, ja. Köln spielt bisher eine gute Saison. Sie sind eigentlich in keinem Spiel untergegangen. Sie haben jeden Gegner das Leben schwer gemacht. Auch gestern Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit, würde ich sagen. Köln eigentlich hätte eine Führung verdient gehabt. Dortmund hat eine Führung teilweise auch wieder geschenkt bekommen vom FC Köln. Der FC Köln ist angekommen, das hat er auch gestern gezeigt, gegen die zweitbeste Mannschaft Deutschlands, was die Tabelle hergibt. Sie waren gleichwertig, teilweise auch mit einem Mann weniger. Und deswegen stellt sich die Frage gar nicht nach dem Trainer für mich, weil die Mannschaft bis zur letzten Minute das zeigt, was der Kölner Fan auch sehen will. Kampf, 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 Hingabe. Und das ist natürlich auch was. Dass er vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht hat, ist was anderes. Aber die Mannschaft und der Trainer zeigen mir eine Einheit.
Würdest du auch bei dieser Meinung bleiben, wenn die für Köln außerordentlich wichtigen Spiele in Hamburg und gegen Gladbach schiefgehen
dann
sollten?
Dann sieht es natürlich anders aus, weil es sind zwei unmittelbare Konkurrenten, zumindest einer, nämlich meine Borussia aus München-Gladbach, die da in zwei Wochen nach Köln muss, übrigens an meinem Geburtstag. Das könnte ein Schicksalsspiel für den einen sowohl als für den anderen werden.
Ja. Sie wollten ja, hat man mal so gehört, Lukas Kwasniok auch nach Hamburg lotsen. Das war jedenfalls mal ein Kandidat. Welchen Eindruck haben Sie von ihm?
Korrekterweise, glaube ich, am heißesten war es. Da war ich persönlich nicht mehr da. Das war ja, bevor Merlin Trainer geworden ist. Aber natürlich haben wir uns auch damit beschäftigt. Uns wurde sehr früh signalisiert, dass Paderborn ihn nicht freigeben wollte. Aber er schafft es eigentlich echt immer, Energie reinzubringen, auch eine gute Art von Fußball spielen zu lassen. Das hängt natürlich auch mit dem Material ab. Aber ich bin da bei Lothar. Also ich finde, in Köln, da ist immer Action, da passiert was. Man hat die irgendwie nie blutleer gesehen. Und ich würde es ihnen wünschen, dass er das hinkriegt. Aber klar, Dynamik, zwei zusätzliche Spiele, die nicht funktionieren, können ja auch wieder Menschen verändern und die ganze Situation.
Ich finde, er ist ein Typ, der Bundesliga unheimlich gut tut. So ein richtig authentischer Junge aus dem Leben. Ne? Also das ist schon das, was man auch gerne möchte. Sein Umgang mit Elmaler wird immer wieder mal kritisiert. Gestern hat Elmaler von Beginn an gespielt. Ist das einfach eine verantwortungsvolle Dosierung von Spielminuten oder hält er ihn einen Tick zu sehr zurück?
Ich finde sowas total schwer von außen zu beurteilen. Ich glaube, er hat irgendwie seine Gründe. Er lässt ihn ja nicht draußen, weil er weiß, er ist so gut. Sondern er hat wahrscheinlich ein paar Baustellen, die er mit einem jungen Spieler, die vielleicht auch normal sind, die er aber jedes Mal auch wieder, wenn er spielt und seine Spielzeiten bekommt, auch wieder beweist, dass er eben auch neben den Baustellen, aber auch totale Waffen hat. Und ich glaube, es gilt eben abzuwägen, was brauchst du in dem Moment, welche Waffen brauchst du, wie viel Baustellen kannst du auch kompensieren. Und er kriegt seine Spielzeiten. Ich glaube schon auch, es wird schon auch von Elmaler abhängen, wie viel Spielzeit er noch bekommt, wie er trainiert, wie fokussiert er ist, wie er bereit ist, auch die Dinge, die ihm ganz sicher Kwasniok auch mitgibt. Auch, ich kann mir schon vorstellen, er weiß, um was es geht.
Bei solchen Spielen geht es immer um Defensivarbeit.
Es geht ganz sicher um die Defensive, genau, um die Arbeit auch gegen den Ball. Und das, da kann er bestimmt zulegen. Und das hilft ja auch einem jungen Spieler, dass er da eben dann auch mal in dem Moment so ein bisschen bestraft wird. Ja. Dass er dann vielleicht irgendwann diesen Schalter findet.
Also er weiß ja, er geht nicht im luftleeren Raum. Ne? Ja. Genau.
Sagt ja sogar der Bundestrainer, ne, der sich da voll an Kwasniok Seite gestellt hat. Ich empfinde das immer so.
Der Bundestrainer hat schon darauf hingewiesen, dass die Spielzeiten in Köln übersichtlich seien. Hat dann aber natürlich gesagt, dass das keinesfalls als Kritik an Kwasniok zu verstehen sei.
Er hat es ganz klar als Kritik an Elmaler für seine Defensivarbeit. Ja, so habe ich zumindest gelesen, formuliert. Ich finde halt immer, in Köln ist das ja so ein, man muss irgendwie den Wahnsinn in der Waage halten. Das Gefühl habe ich immer so und das finde ich macht Kwasniok ziemlich gut und Gefühl, die sind ja vom Fußballerischen her so, da muss eine Energie reinkommen, da muss viel gegen den Ball passieren, dann braucht es einen besonderen Moment. Das waren halt fast immer seine irren Läufe da, aber das zu, ich sag mal, so klingt's ja, zu viel herzugeben oder zu sagen, kann der Elmaler überhaupt diese Läufe schon machen in den ersten 60 Minuten, wenn der Gegner noch zu aufmerksam ist? Das Gefühl habe ich ja manchmal. Die berühmten Finisher, das ist ja so ein Wort, was glaube ich inzwischen fast jeder Trainer für sich nimmt, da scheint er außergewöhnlich gut zu sein. Startelf, vielleicht ist das auch die zweite Komponente, dass Kwasniok das Gefühl hat, vielleicht kann er diese außergewöhnlichen Tore und Momente gegen einen ausgeruhten Gegner auch noch gar nicht so haben und reibt sich dann eher selber auf.
Wir werden das Thema Elmaler gleich nochmal aufgreifen. Das kombinieren wir mit dem, was wir jetzt hören, nämlich den bevorstehenden Abgang, hat er ja gestern bei euch am Tisch gesagt, Lars Ricken, von Julian Brandt. Julia, was hast du dazu mitgebracht?
Ja, es ist ja lange diskutiert worden rund um die Zukunft von Julian Brandt. Geht er im Sommer ablösefrei oder wird er doch noch mal 1-2 Jahre dranhängen? Samstagabend gab es dann folgende für viele Fans überraschende Aussage des Geschäftsführer Sports, Lars Ricken.
Es ist einfach so, dass es da offene Gespräche gegeben hat und man sich dann eben einig war, okay, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert hat wird. Ja, ein paar hundert Spiele für Borussia Dortmund gemacht. Ich glaube, wir können nur Dankbarkeit für ihn haben. 7 Jahre bei uns gespielt. Wurde auch immer mal kritisch gesehen. Ich heute auch wieder eine Torvorlage gemacht. Ich habe seine Quote geliebt. Aber gut, er wird jetzt, glaube ich, auch in ein paar Wochen wird er 30. Wir können uns ein bisschen neu orientieren. Also insofern kann das auch für beide Seiten eine Chance sein.
Ja, den Meilenstein von 300 BVB-Pflichtspielen wird Julian Brandt noch knacken, und zwar zeitnah. Sehr wahrscheinlich noch in diesem Monat. Nach seinem Start 2019 ist er übrigens der dienstälteste Profi im BVB-Kader. Wie kommt dieser ablösefreie Abgang jetzt an bei der Community? 70% verstehen die Entscheidung, dieses Kapitel jetzt zu beenden. 30% sind enttäuscht und viele dieser 30% kritisieren vor allem das Wie. Binas Daily Life schreibt, keine Worte für diese Entscheidung und für die Art, wie das Ganze verkündet wurde. Ein Spieler, der 7 Jahre lang wichtig für den Verein war, hat mehr verdient. Aber so wurde damals auch schon mit Marco und Mats umgegangen. Und Sören 153 stimmt dem zu. Einziger kreativer Kopf beim BVB, auch wenn er nicht immer geglänzt hat, wäre eine Vertragsverlängerung wichtig gewesen, weil er eben so lange hier ist. Übrigens, 2 Einsätze fehlen ihm noch für 300 BVB-Pflichtspieler.
Lothar, und jetzt bringen wir das, damit ich das nicht vergesse, bevor wir es bewerten. Einmal in den Zusammenhang mit El Maler. Muss man die Entscheidung der Dortmunder in dem Kontext sehen, dass sie möglicherweise Geld brauchen, um El Maler als zukunftsträchtigen Spieler zu holen?
Ja, die Geschichte mit Julian Brandt hat sich jetzt ein bisschen hingezogen. Ich war gestern überrascht, dass Lars Ricken das bei uns am Tisch so schön gesagt hat, dass, dass es zu Ende ist. Das war eigentlich gar nicht die Frage von Sebastian Hellmann, sondern er hat nur gefragt, wie die Situation ist. Und normalerweise redet man ja dann ein bisschen drumherum, aber anscheinend ist die Sache so klar.
Dass glaubst du denn, dass Brandt Bescheid wusste oder es dadurch erfahren hat?
Ich gehe davon aus, dass man vorher auf jeden Fall Bescheid wusste. Das ist auch eine Aussage von Lars Ricken gewesen, dass man sehr respektvoll miteinander geredet hat, dass man sich gegenseitig dankbar ist für diese Zusammenarbeit. Aber natürlich will Dortmund wahrscheinlich dann im nächsten Jahr andere Wege gehen. Er ist ja kein Stammspieler bei Niko Kovac und Niko Kovac wird als Trainer bleiben und ich gehe davon aus, dass man natürlich Ablöse bekommt man keine, aber man hat ein ordentliches Gehalt und deswegen spart man schon ein paar Millionen, um vielleicht für neue Spieler so zu verwenden, die man meint, dass sie dem BVB in Zukunft mehr helfen können, wie es Julian Brandt machen könnte.
Dann wäre El Maler naturgemäß ein Kandidat.
Ja, dann muss man wieder fragen, will Niko Kovac mit Flügelstürmer spielen? Ja, das will er ja nicht. Das sind eigentlich eher 2 Zehner und dann kommen die Schienenspieler von hinten. Das ist ja die Taktik vom BVB. Aber auch Niko Kovac ist derjenige, der ganz sicher bereit ist, da auch Kompromisse einzugehen, beziehungsweise auch sein Spiel ein bisschen vom System her zu verändern.
Ja gut, das sind unterschiedliche Profile, das ist klar. Es geht jetzt mehr um das eingesparte Gehalt von Brandt. Also, ein Satz von mir dazu. Brandt, über 500 Pflichtspiele insgesamt. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, BVB 298, 7 Jahre BVB. Ich persönlich finde, ein Spieler, den man immer sehr, sehr gerne sieht und dem man auch später im Interview sehr, sehr gerne zugehört hat. Insofern ist das, glaube ich, schon ein schmerzlicher Abgang. Man kann auch Gründe dafür finden. Sie kennen ihn aus Ihrer Leverkusener Zeit. Wie blicken Sie darauf?
Ja, ich bin immer ein Fan gewesen von ihm. Ich verstehe, dass er mal polarisiert. Haben
ihn damals geholt im Grunde, ne?
Ja, 13 Jahre, glaube ich, her. Mit 17, jetzt wird er 30. Ja, auch schon, wie die Zeit vergeht.
Was habt ihr damals in ihm gesehen?
Ja, es ist einfach ein unfassbar spielintelligenter, feiner Fußballer. Und deswegen kann ich verstehen, dass man vielleicht manchmal das Gefühl hat, er holt dann zu wenig vor sich raus, weil er am Ball eigentlich alles kann. Aber er ist sich selbst immer treu geblieben. Und du kannst ja aus dem Spieler nicht was machen, was du vielleicht als Person nicht bist. Wenn man ihm Verantwortung gegeben hat, finde ich, ist er der immer gerecht geworden. Vielleicht müsste man das häufiger tun. Und ich weiß jetzt nicht, was die Gründe dafür waren, dass er nicht bleibt. Ob er es vielleicht auch selber entschieden hat. Weil ich bin mal gespannt, wo er landet. Also ich traue ihm schon noch ein paar sehr gute Jahre Fußball zu. Ja.
Also es wird gemunkelt, dass das Ausland ihn reizen könnte. Auf der anderen Seite gäbe es ja durchaus den einen oder anderen Bundesligisten, den er definitiv verstärken würde. Und zwar nicht nur Werder Bremen, sondern wenn man jetzt an Eintracht Frankfurt oder so etwas.
Ja, aber wir reden von einem Gehalt von 8 Millionen, der er bei Dortmund plus minus verdient. Ja. Und ich glaube nicht, dass Eintracht Frankfurt bereit ist, 8 Millionen zu zahlen.
Und vielleicht ist er bereit, Abstriche zu machen.
Und nicht einmal 5 oder 6. Hm.
Also da gibt's also meinst du, es bleibt nur das Ausland?
Also ich gehe davon aus, ich bin gestern so auf dem Heimweg, weil das war ja auch ein Thema bei mir und bei meinem Freund, mit dem ich mit dem Auto nach Hause gefahren bin, war das schon ein Thema. Und da ist eigentlich in Deutschland mir oder uns kein anderer Verein eingefallen. Ja, Leipzig ist gut aufgestellt, die suchen in eine andere Richtung, ist ja auch zu alt dafür. Also Leverkusen zurück wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja, da kommt er her, die wissen, was er kann. Und er kennt Leverkusen, aber im Großen und Ganzen glaube ich eher ins Ausland, bevor er in Deutschland irgendwo einen Verein findet.
Hat er denn das Maximum aus seinen Möglichkeiten rausgeholt? Oder wie es ihm oft vorgeworfen wird, ist er unter seinen Möglichkeiten in Summe geblieben?
Das kann am Ende ja nur er selber beantworten, weil er ja die Performance bringen muss. Man hat das Gefühl, weil er einfach... Ich finde, man hat bei ihm, man sieht keine Grenzen, weil er einfach ein sehr, sehr, sehr feiner Fußballer ist, das Spiel auch noch versteht. Und dann wird er oft als derjenige dargestellt, wenn es mal nicht so läuft. Aber auch da hat er sich halt nie versteckt. Deswegen, ich habe ihn immer gemocht. Ich mag ihn heute noch, weil er sich selbst immer treu geblieben ist. Und damit kann ich deutlich mehr anfangen. Und ja, vielleicht sehen das ja auch andere Clubs und investieren mehr in ablösefreie Spieler als in hohe Ablösen für Spieler auf der Position.
Ja, die Frage ist ja auch, was hätte er sich jetzt noch von Borussia Dortmund und gleichzeitig Borussia Dortmund von ihm erhoffen können? Es war jetzt irgendwie so eine Bergtalfahrt. Es ging immer wieder mal nach oben, dann wieder nach unten. Mittlerweile auch kein Nationalspieler mehr, der irgendwie in den vielleicht noch erweiterten Dunstkreis gehört. Und deswegen ist es vielleicht auch eine logische Konsequenz von beiden Seiten, zu sagen, wir probieren was Neues. Sowohl der Verein, der damit wieder ein bisschen mehr Kapazitäten hat und gleichzeitig für ihn. Ich würde es mir wünschen, dass er vielleicht auch noch mal was anderes von der Welt sieht. Vielleicht noch mal erinnern wir uns an Toni Kroos.
Hamburg?
Oder in Hamburg. Aber Toni Kroos ist ins Ausland gegangen und hat dann einen komplett neuen Status.
Ja.
Und ist sich auch immer selbst treu geblieben. Und vielleicht tut es ihm jetzt zum Spätherbst seiner Karriere vielleicht auch noch mal gut, einfach noch mal einen anderen Status, ein bisschen anonymer, ein bisschen freier Fußball spielen zu können.
Gut, also der HSV hat solide gewirtschaftet, auch unter ihrer Regie. Aber ich glaube, das Geld für das Gehalt dürfte dann nicht da
knapp
sein.
Werden.
Also wenn das Gehalt stimmt, würde ich das so bestätigen, dass das schwierig wird. Aber ich würde ihn Fabio Vera vorziehen.
Ja?
Ja.
Warum?
Weil er einfach für mich in dem Gesamtkontext von der Mannschaft viel kompletter ist. Vera ist natürlich auch sehr, sehr elegant und feinfüßig. Aber auch für den müsste man jetzt viel Ablöse in die Hand nehmen. Und wenn wir über Defensivarbeit sprechen, da ist, glaube ich, Julian wirklich stärker.
Interessant. Also in Hamburg gibt es viele ganz, ganz große Befürworter von Vieira, ne, weil er diesen feinen linken Fuß hat. Bester Linksfuß seit Van der Vaart oder Barbares. Ne?
Genau. Ist auch ein bisschen spannend. Jünger, glaube ich, wie Julian Brandt. Ne?
Ja, 26 würde ich jetzt sagen. Ne? Das stimmt, aber so viel jünger? Wie alt ist
Vieira? 4, 5 Jahre, das sind schon einige.
Brandt ist 29. Brandt ist, ja, stimmt, ein Vertrag ist es, gebe ich dir recht. Punkt für Lothar. Ist es bei Brandt auch so, weil er eben auch halt greifbar ist, dass man sich auch immer, dass sich auch immer Kritik an ihm entzündet hat. Das gilt ja irgendwo auch für Can, auch für Schlotterbeck. Spieler, die sich eben positionieren, was ich sehr gut finde, was wir von den Medien, aber auch Fans gut finden. Und die Kehrseite ist halt, ja, an dem kannst du es irgendwie dann eben auch festmachen.
Ich finde in alle Richtungen, der ist total identitätsstiftend. An wen denke ich, wenn ich an Borussia Dortmund der letzten Jahre denke? An Marco Reus, der dann die 10 irgendwann an ihn abgegeben hat, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. So, und jetzt ist Julian Brandt der 10er, der ist jetzt dann auch bald weg. So viele andere, finde ich, gibt es nicht. Und ich finde, das klingt ja, glaube ich, bei dir schon so ein bisschen durch. Er wird immer irgendwie ungerecht gemessen, weil man sich denkt, ja, guck mal, was der macht in guten Spielen. Das muss doch jede Woche. Ja, aber wer sind denn die das jede Woche gezeigt haben? Jadon Sancho wurde dann weggekauft. Für 80 Millionen ist es nie wieder der Alte geworden. Jude Bellingham ist zu Real Madrid gegangen. Also das Regal, was für den BVB machbar ist und dann eindeutig überbrannt ist, dass, wenn du Glück hast, hast du die 3 Jahre. Im Fall von Bellingham hast du sie vielleicht 1,5 oder 2 Jahre oder was es waren. Das war ja gar nicht so lang. Insofern, ich finde es einen krassen Verlust als Mensch, als Spieler. Sportlich würde ich mal sagen, ist es vielleicht so ein bisschen, ich habe schon das Gefühl, auf diesen zwei Halbpositionen, von denen Lothar schon geredet hat, hinter Gerassi, das läuft für mich schon darauf hinaus, dass man da noch mehr Dynamik und weniger diese Genialität und die Ideen am Ball und diese leisen Wege haben will, weil es ist Adeyemi, es ist Chukwuemeka, der das mehr und mehr spielt. Das sind ja schon die anderen Typen. Und da scheint so der Ballbesitzfußballer Julian Brandt, wenn man den jetzt gehen lässt, ist für mich schon auch ein Zeichen, wohin der BVB unter Kovac wahrscheinlich spielerisch geht.
Ja, ich finde sie ungerecht. Ich persönlich habe einfach aber ein Faible für diese Spieler, die so ein bisschen schlitzohrig sind, die Spielwitz haben.
Hat er ja, hat er gerade in diesem Hochleistungs- und Hochtempo-Fußball. Gestern nur einen Beweis gestellt, ne? Mit seinen 1-2, wie schnell, ne? Der Ballannahme, da war er schon wieder bei Bayer und dahin, wo Bayer keine Geschwindigkeit verloren hat, sondern sich den Freiraum durch den Pass geschaffen hat, oder BVB durch den Pass geschaffen hat, dass Bayer diesen eigentlich dann auch in aller Ruhe versenken konnte. Der Pass war optimal gespielt. Im richtigen Moment, in die richtige Richtung, mit dem richtigen Tempo. Alles perfekt. Und das ist Julian Brandt.
Sprechen wir jetzt über einen anderen Spieler, der die Bundesliga viele Jahre geprägt hat, Manuel Neuer. Indirekt war er beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, Marcel Meinert, aufgrund seiner Verletzung auch einer der Hauptdarsteller.
Ohne den verletzten Harry Kane, aber dafür mit Jamal Musiala als Torschützen, spazierten die Bayern in Rot zu einem 4:1 im Bundesliga Evergreen gegen Gladbach. Der Torreigen beginnt nach einer halben Stunde Goretzka und sein traumhafter Assist für Luis Diaz. Nachspielzeit der ersten Hälfte, Gladbach hielt bis hierhin eigentlich gut mit. Konrad Leimer 2:0, die Münchner auf der Siegerstraße. Zweite Halbzeit, Rot gegen Gladbachs Rocco Reitz. Das war eine harte Entscheidung. Nach diesem Halten gegen Nicolas Jackson gab es auch noch Elfmeter. Die macht normalerweise Kane. Heute Jamal Musiala. 3:0, sein erster Saisontreffer. Sein kongenialer Partner im Mittelfeld heute, Lennart Karl für Nicolas Jackson. Ein guter Kane-Vertreter. 79. 4:0 und der Schlusspunkt durch Gladbach. Chiarodia an den Pfosten. Moya zum 4:1 Endstand. Die Meisterschaft für die Bayern ist nur noch Formsache.
Absolut, das ist keine wirklich neue Erkenntnis, aber sie ist einmal mehr bestätigt worden. Und jetzt, Lothar, sprechen wir über Manuel Neuer, der einen kleinen Muskelfaserriss in der Wade erlitten hat. Viele sagen, ja, das hat mit dem Alter zu tun. Auf der anderen Seite, Muskelfaserriss kann man sich auch mal mit 29, 30 holen. Wie siehst du es?
Es sind jetzt nicht nur die zwei Muskelfaserrisse der letzten 3 Wochen, sondern es ist eine Krankenakte in den letzten 4-5 Jahren. Und es war ja nicht nur ein Skiunfall, das waren ja andere Verletzungen, längere Verletzungen. Und die hinterlassen natürlich ihre Spuren. Wenn du ein bisschen Glück hast, gutes Heilfleisch. Ich hatte das, ich hatte 3 schwere Verletzungen, trotzdem noch 8-9 Jahre weiterspielen können. Und Manuel wird jetzt 40, ich habe auch mit 39 aufgehört. Also von dieser Seite her ist das eine oder andere ja vielleicht noch drin. Aber gerade diese vielen Verletzungen hinterlassen Spuren. Und da ist Manuel sehr stark gebeutelt worden in den letzten Jahren. Wenn er fit ist, wenn er gesund ist, ist er Deutschlands Nummer 1 von der Qualität her. Wenn er aber die ganze Zeit mit diesen Problemen zu tun hat, dann macht sich Manuel wahrscheinlich Gedanken und auch der FC Bayern. Und das Schöne ist, ich glaube, sie haben ein sehr gutes Verhältnis und werden sich auch dann in den nächsten Wochen zusammensetzen und über Manuels Zukunft entscheiden.
Wenn er jetzt so mitbekommt, dass diskutiert wird, ob die Bayern ihm einen leistungsbezogenen Vertrag geben, und er sagt ja für sich, ich bin Manuel Neuer, das ist ein Monument, eine monumentale Karriere. Was macht das dann?
Das höre ich jetzt das erste Mal mit einem leistungsbezogenen Vertrag.
Also das wird so zumindest mal so diskutiert, dass die Bayern, also in der Chefetage, darüber nachdenken.
Musst du alles diskutieren. Natürlich sieht man das auch, was wir sehen, was wir hier diskutieren, sieht man auch auf der Chefetage von Bayern München. Und natürlich möchte man ganz sicher bei seinem Vertrag, den er vielleicht unterschreiben wird oder wo sie ihn geben, würde schon mal für Gehaltskürzungen eingehen müssen, weil er hat einen hochdotierten Vertrag, weit über 20 Millionen. Und Bayern will natürlich auch in dieser Richtung erstmal ein bisschen runtergehen. Und dann, wenn er natürlich leistungsbezogen ist, dann ist es aber dann auf die Verletzungen irgendwo mit einbezogen und nicht wegen Leistung oder man lässt Manuel Neuer weg. Wenn Manuel Neuer gesund und fit ist, wird er auch bei Bayern München in Zukunft seine Spiele bekommen.
Würdest du ihm raten, noch ein Jährchen dran zu hängen, Verletzung hin oder her?
Da würde ich ihm gar nichts raten. Das muss er ganz alleine selbst entscheiden. Er kennt seinen Körper, er weiß, was er will. Und will er jetzt schon mehr Zeit für die Familie oder will er noch ein Jahr dranhängen? Wenn die Verletzungen nicht gewesen wären in den letzten Wochen und Monaten, dann würde ich sagen, hätte ich ihm noch ein Jahr Minimum zugetraut.
Von Vereinsseite, glaube ich, ist es vielleicht auch gar kein so schlechter Weg, wenn man einfach sieht, da ist Manuel Neuer, der vielleicht auch nicht mehr alle 34 Spieltage für sich beansprucht, plus die Pokalspiele, plus die Champions-League-Spieltage, sondern du hast eigentlich die Chance, mit genau dieser Konstellation, mit Urbik im Rücken, jetzt diesen jungen Torwart aufzubauen. Gerade eben auch, weil Manuel Neuer weiß, der Körper ist vielleicht eben nicht mehr für eine komplette Saison ohne Nationalmannschaft durchhaltefähig. Und das ist doch eigentlich die Konstellation an sich, die auch nochmal ein Jahr weiter hinauszuführen mit Urbik, der immer wieder zeigt, andeutet, er ist einer, der aus meiner Sicht diese Fußstapfen füllen kann. Vielleicht noch nicht sofort auf dem Niveau. Ob er es irgendwann auf dem Niveau kann, lasse ich jetzt einfach mal so in Frage stehen. Aber es ist, glaube ich, jemand, der auf jeden Fall das Potenzial hat, irgendwann diesen Kasten der Bayern zu hüten. Und auch länger als 2 oder 3 Spieltage am Stück und auch ohne eine Verletzung von Manuel Neuer als Voraussetzung. Deswegen, glaube ich, ist die Konstellation keine schlechte, auch wenn sie in gewissermaßen natürlich eine teure ist, weil Manuel Neuer sich natürlich einen guten Vertrag wahrscheinlich auch in der Zukunft vorstellt. Aber ich glaube, um so in die Zukunft zu gehen mit einem neuen, jungen Torhüter, ist es schon sehr sinnvoll.
Also die Bayern haben ja damals mit Kahn, Rensing, dann Kraft, Butt, Neuer keine so guten Erfahrungen mit dem Übergang im abrupten Sinne gemacht. Also Kahn weg, Rensing da, der als Backup super war und das dann nicht füllen konnte. Ich glaube auch, dass das ein sehr guter Weg ist. Muss man wahrscheinlich wirklich bei Urbich und vor allem den Torwarttrainer genau reinhören, ob der sagt, was ist denn in der Richtung besser? Sollen wir das Geld investieren für Neuer vielleicht auch zum Wohle von Urbich, wenn der es dann 15 Jahre weitermachen soll, so wie Neuer jetzt die Ära, wann war das, 2011, glaube ich, ist es zu den Bayern gegangen, geprägt hat. Das ist für mich eine Frage für Manuel Neuer persönlich. Lothar hat es ja schon gesagt, er muss das selber wissen. Ich frage mich, was den eigentlich noch antreibt. Also die WM im Sommer scheint es ja nicht zu sein. Da gibt er ja keine Signale. Treibt den bei den Bayern noch irgendwas konkret an?
Ich glaube, das ist einfach ein unstillbarer Ehrgeiz, so wie ich ihn wahrnehme.
Ja.
Das ist das.
Vielleicht reicht das.
Also ja.
Vielleicht hängt es auch von den Saisonergebnissen ab, weil wenn du jetzt dieses Jahr, was ja jederzeit möglich ist, ein Triple holst, dann wäre es natürlich auch ein schöner Abschluss für eine Karriere eines Manuel Neuers.
Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt noch von Vereinsseite. Ne? Wo bist du denn gerade, wenn du das machst? Ich habe das Gefühl gehabt, damals als Kahn gegangen ist, waren die Bayern eh in einem eher unruhigen Fahrwasser. Jetzt mit Kompanie nach dieser Saison, Meister werden sie werden. Champions League, mal gucken, das sieht gut aus. Pokal, endlich mal nicht ein frühes Aus. Du hast ja schon einen sehr guten Rückenwind, um zu sagen, jetzt könnten wir das machen. Wer weiß, wie das in einem Jahr ist. Und wenn dann noch alle sagen, Gott, jetzt bricht denen noch der Neuer weg. Und insofern von Vereinsseite fände ich interessant.
Ja, wurde sehr viel gesagt. Ich glaube, keine einfache Entscheidung von jeglicher Seite. Ich kann nur sagen, ich finde es sehr, sehr schade, wenn er aufhört. Denn für mich ist das der Torhüter, der das Torwartspiel weltweit komplett verändert hat. Und ich bin mal gespannt, ob das so noch mal einer schaffen wird.
Ist auch für jeden Nachfolger, wenn das dann endgültig wäre, irgendwo undankbar, ne?
Wahrscheinlich schon, ja. Aber spannende Situation.
Was ist Ihr Eindruck? Also macht er noch ein Jährchen oder fängt er an nachzudenken, weil der Körper anfängt, Signale zu senden?
Ich kenne ihn zu wenig persönlich, um das beurteilen zu können. Das, was ich immer mitbekommen habe, ist, dass es ein Spieler war, der ungern Spiele abgeschenkt hat, also Spiele hergegeben hat. Das haben ja andere Torhüter auch mitbekommen. Deswegen, ob er der Kandidat ist, der jemand aufbaut, das weiß wahrscheinlich auch nur er selber.
Also das hört man aber aus.
Bei Urbik schon, ne?
Bayern. Ja. Mit Urbik ist es was anderes, als mit Nübel es vor 5 Jahren war. Weil Urbik hat bisher nie was gefordert. Nübel hat ja gleich im ersten Jahr gesagt, ich werde ihn schnellstmöglich ablösen, ich will spielen. Urbik hält sich da zurück. Das Verhältnis zwischen Neuer und Urbik ist sehr gut. Und deswegen könnte es eben dann noch vielleicht das Jahr, ich will jetzt nicht so sagen, ein Sharing geben, aber natürlich mehr Einsätze, wie Urbik hatte in diesem Jahr. Aber dazu gehört eben auch ein Manuel Neuer, der gesund ist und mit voller Überzeugung dann bereit ist, ein Jahr noch durchzuziehen.
So ein fließender Übergang, das wäre dann eine Möglichkeit. Julia, was sagen die Fans?
Ja, die Fans sagen zu 61%, ein neues Keeper-Kapitel ist gekommen beim deutschen Rekordmeister im Sommer. 39% sprechen sich für die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus aus. Und weil Lothar auch gerade noch mal diese Krankenakte angesprochen hat, ich habe auch noch mal reingeschaut in die Krankenakte seit der Saison 2024-25, also der letzten 1,5 Jahre, da ist er 7-mal ausgefallen. 4-mal davon hatte er einen Muskelfaser. Faserriss. Also das hatten natürlich die Bayern-Fans auch mit im Hinterkopf bei dieser Abstimmung. Wir haben noch ein paar Kommentare mit dabei. Herr Heilmann wünscht gute Besserung, sagt, dennoch ist es wieder mal ein Zeichen, dass du, Manu, deine Karriere beenden und nicht noch eine weitere Saison spielen solltest. Und hier finden wir gleich drei User, die allesamt der Meinung sind, Karriereende im Sommer würde ihm womöglich guttun, beziehungsweise der Schritt zu einem anderen Verein, wenn er denn möchte. Tell vor Stammplatz, starker Name im Übrigen, schreibt bei allem Respekt, gute Besserung, Manu, aber wehe, wir verlängern für 20 Millionen im Jahr mit ihm im Sommer.
Tja, also wenn ich es einem zutraue, seinen Körper auch mit 40 noch auf absolutes Topniveau zu bringen, dann ist es Manuel Neuer. Und ich würde ihn einfach gerne so lange wie möglich in der Bundesliga sehen. Da bin ich,
ehrlich. Wir schließen uns alle gerne an. Ja, aber wie gesagt, irgendwo macht halt dann der Körper auch vielleicht nicht mehr so mit, wie man sich das gerne vorstellt.
Weitere spannende Personalien besprechen wir gleich. Dann sprechen wir nämlich über das, was Julian Nagelsmann gesagt hat. Zum Beispiel über Leon Goretzka. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über das, was Julian Nagelsmann am vergangenen Montag im Kicker-Interview kundgetan hat. Zum Beispiel sprach er davon, dass es im Angriff eine Baustelle gäbe. Jetzt würde man sagen, hey, also da gibt es einen Dennis Undav, der hat 15 Tore beispielsweise geschossen in der Bundesliga und insgesamt 31 Torbeteiligungen, das ist Top 10. Ein Top 10-Wert auf alle Top 5-Ligen bezogen. Würdest du sagen, Undav könnte die Lösung sein?
Also zumindest jemand, über den man nachdenken sollte. Und wenn man alle möglichen Namen in den Ring wirft, könnte man seinen Namen zumindest auch mit rein.
Ja, und Undav hat aber gesagt, also bisher, also sein Kontakt zum Bundestrainer sei seit der Winterpause jetzt sinngemäß wiedergegeben, nicht existent. Die hätten nicht miteinander gesprochen. Es ist auch möglich, dass Nagelsmann, hier sehen wir gleich nochmal den Treffer, von gestern in Mainz von Undav, wo er da nervenstark abschließt. Es ist ja durchaus möglich, dass Nagelsmann ihn nominiert. Das ist ja jetzt gar nicht ausgeschlossen worden. Aber es klingt so, als wäre dieses 100-prozentige Vertrauen nicht da. Wie interpretierst du das?
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, Julian Nagelsmann hat es nicht so gemeint, dass Undav kein guter Stürmer ist. Sondern er hat auch bei Goretzka gesagt, er hat eine Doppel-6 gegen Nordirland, viele hohe Bälle, Kopfball. Und jetzt sind wir bei dem Thema Kopfball. Vorne ist ein Füllkrug gewesen, ist ein Kleindienst gewesen, ist ein Voldemarte gewesen. Alle drei 1,90 groß. Für die Spielweise, wo er vielleicht sich wünscht, bei der Weltmeister zu spielen, ist Undav aufgrund seiner Körpergröße vielleicht nicht der Spieler, den er gern in sein System hat. Dazu kommt noch Kai Havertz, ist auch kein richtiger Neuner, aber der hat zumindest eine Körpergröße. Und ich glaube, dass viel auch mit der Körpergröße bei dieser Aussage von Julian Nagelsmann zusammenhängt, dass man eben ihn auch mal hoch anspielen kann, so einen Wandspieler vorne hat. Mhm. Aber Undav kann die Neun, aber anders. Ja, ja. Und da ist er eine Waffe.
Aber das finde ich inhaltlich spannend, Lothar. Da habe ich auch dran gedacht. Das wollte ich dich unbedingt fragen. Die Nationalmannschaft spielt ja jetzt nicht zwingend mit den Außen, die dann die hohen Flanken reinhauen. Du hast ja eigentlich einen Wirtz, einen Musiala, die ja, auch versuchen, spielerisch dann mit einem Undav oder könnten mit einem Undav zusammen kombinieren.
Das ist richtig, aber dann kann der Wirtz auch vorne drin spielen. Dann gibt es auch andere, die da vorne drin spielen. Gnabry könnte auch noch vorne drin spielen, hat er ja auch schon. Oder macht er bei Bayern im Wechselspiel mit Harry Kane. Aber ich glaube, dass die Aussage, und es geht ja um die Aussage von Julian Nagelsmann, darauf gezielt hat, dass er vorne eben in den letzten 1,5 Jahren immer vorne einen gehabt hat, der schon mal auch der zweite Ball, der dann kommt, der mit hoch geht, der die Zweikämpfe sucht, auch in der Luft. Und dass er da vielleicht Undav dann nicht vergessen hat, sondern dass er Undav nicht in diese Riege von Spielern mit dieser Qualität gesehen hat.
Wie erklärst du dir dann die relativ heftige Reaktion von Undav, der gestern übrigens nicht sprechen wollte?
Ich finde es normal. Ich finde, er ist ein mündiger Spieler. Und natürlich, es wird auch von uns über Füllkrug, über Kleindienst, über Voldemardis gesprochen worden. Aber Undav ist so ein bisschen untergegangen, das ist richtig. Und seine Torquote, und du hast ja gerade die Zahlen genannt, die spricht ja für ihn. Also wenn keiner da ist, dann spielt Undav auch da vorne. Dann muss man ein bisschen das Spiel umstellen. Und dann wird auch Undav seine Tore schießen, beziehungsweise ein Mehrwert für die Mannschaft
sein. Also du würdest ihn mitnehmen?
Auf alle Fälle. Auch nicht unbedingt als Nummer 9, sondern er ist eben der Thomas Müller um Robert Lewandowski oder der Gnabry um Kane. umkehren oder der Musiala umkehren, das ist eigentlich unter. So ein 9,5er, der immer wieder vorne dabei ist. Und es klappt ja auch mit Demirovic hervorragend beim VfB.
Ich kann schon verstehen, dass er vielleicht so reagiert und das gar nicht unbedingt nur auf die Nationalmannschaft bezogen, sondern er hat ja einen sehr unkonventionellen Weg und hat sich ja alles wirklich sehr, sehr hart erarbeitet. Immer ist ja wirklich häufig durchs Raster gefallen bei vielen Clubs. Ich kenne eigentlich nur einen, der schon zu Meppener Zeit immer gesagt hat, das wird einer, das war Egon Cordes, der immer wieder wirklich gesagt so? Hat, guck dir den Undaf an, guck dir den Undaf ja? an, das wird einer.
Ja. Egon hat Ahnung.
Ja, ja, muss ich wirklich Cordes. Sagen, da gibt's wenige, die das damals so gesehen haben. Und ich glaube, wenn du das in dir drinne hast, dass du dir das immer wieder erarbeiten musst, dann fühlst du dich manchmal ein bisschen zu ungerecht irgendwie beurteilt und kann mir gut vorstellen, dass das auch aus ihm rausbricht. Das gefällt mir aber. Also das spricht ja für ihn und so spielt er ja auch.
Sollte jetzt nicht negativ für ihn bewertet werden, auch nicht von Julian Nagelsmann.
Er redet ja auch immer so. Ich erinnere mich an, ich glaube, es war sein Dreierpack. Jetzt habe ich das Spiel nicht mehr parat, wo er sagt, ja, hier, den dritten mache ich natürlich Weltklasse. Ich finde das auch super, wenn einer mal so redet.
War das nicht gegen Dortmund?
Ja, ich glaube.
Ja, ich glaube, ne? Ja.
Das ist halt, ich liebe das. Ich finde
also ich habe ihn mal im Pokal in Kiel interviewt, da hat er also auch über eine eigene Aktion sowas gesagt und ich finde das herrlich, weil er eben auch nicht diesen klassischen sozusagen NLZ-Weg auch gegangen ist, sondern er war...
Und er liefert.
Absolut, er liefert.
Also ich finde ihn vom Spielerprofil genau das, ja. Torquote. Ich glaube, für Deutschland sind 6 Spiele, 3 Tore. Ja. Das ist ja auch...
Jetzt mal blitzschnell gerechnet, 50%?
So. Ungefähr, so gut bin ich nicht in Mathe, dass ich das nachrechnen könnte. Das könnte hinkommen. Ich finde den mega interessant. Ich habe so eine andere Stelle aus diesem Interview von Nagelsmann, da war ich mir nicht sicher, ob die auf ihn bezogen ist, weil er sagt, wir haben es ja schon gesagt, er will einen physischen haben. Er hat es ja viel mehr so erklärt. Kleindienst nicht fit. Ich glaube, er liebt Kai Havertz, was ich auch verstehen kann. Der hat bei Asien ja noch gar keine Rolle in der Saison. Der ist nur verletzt und trotzdem kommt...
Er hat mal so eine Phase gehabt, genau. Da war er nach der Verletzung wieder richtig stark drin. Ne, hat richtig getroffen, hat dann einen kleinen Rückschlag jetzt gehabt. Ich glaube, zuletzt wieder eingewechselt. Aber das geht unter. Also du darfst nicht vergessen, wie schnell Kai Havertz nach so einer langen Verletzung auf einmal wieder da war.
Das kann er, nur leider muss er es auch ständig. Aber der scheint irgendwie seinen Posten da zu haben. Also das habe ich aus dem Interview ganz klar rausgelesen. Er hätte gerne Füllkrug Kleindienst. Bei Kleindienst weiß er gar nicht, wann der kommt. Bei Füllkrug wenig Einsatzzeiten, gerade in Mailand. Keine gute, ich glaube, ein Tor gegen Lecce zum Sieg hat er neulich mal gemacht. Und bei Undaf eben gar nicht dieser Typ, der das Physische da so mitbringt, sondern ist der Kombinationsspieler. Und das ist halt die Frage, ob er den da überhaupt sieht.
Aber du hast doch eben den Begriff des Finishers in die Debatte eingeführt. Das ist er ja nun.
Finde ich total. Ich bin hängen geblieben an dieser einen Stelle, als Julian Nagelsmann sagt, es wird den allen nicht vielen nicht gefallen, was hier so passiert bei der Nominierung. Macht euch darauf schon mal bereit. Im März, da wird fast schon der WM-Kader stehen. Und dann sagt er, es gibt ja Leute, die sind Top 6 in ihrem Verein, die möchten nicht Platz 15 oder 16 in der Nationalmannschaft sein. Da könnte ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel voll auf, ich weiß es nicht, aber...
Auf ihn gemünzt war?
Ja, an wen soll ich sonst denken, ehrlich gesagt?
Da gibt es ganz sicher andere, ich will jetzt nicht andere Namen mit reinbringen, aber Undaf ist beliebt in der Mannschaft, sorgt immer für gute Atmosphäre, nicht nur, wenn er Interviews gibt bei den Journalisten, sondern er ist offen, ehrlich, ist ein Typ irgendwie von der Straße, hat sich alles erkämpft, wie wir gerade alle mitbekommen haben und er ist anerkannt in der Mannschaft und ich bin auch überzeugt, dass er da keine Probleme machen würde, wenn er im Endeffekt erstmal als 15er, 16er da ist und dann wird er versuchen, sich anzubieten, dass ihn Julian Nagelsmann vielleicht dann in der ersten Elf aufstellt.
Und ich glaube, aus diesem Interview liest man ja auch ganz viel raus. So das Leistungsprinzip vielleicht ein bisschen hinten angestellt, aber gerade diese Kaderzusammenstellung, dass er sagt, 6 Wochen können sich anfühlen wie 6 Monate im Verein. Und da brauchst du ja Typen wie Undaf, die das Ganze auch mal auflockern, die irgendwie auch einen Spruch für alle immer parat haben. Und ich glaube auch, ich kenne ihn nicht so gut wie du vielleicht, Lothar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er der Typ ist, Stinkstiefel, der die Mannschaft runterzieht.
Niemals.
Genau. Und das ist
niemals.
Ja was total für ihn spricht, dass er vielleicht auch mit einer Rolle, die nicht bedeutet, ich bin der Startstürmer Nummer 1, sondern ich bin immer da. Wenn ihr mich braucht, bin ich da und locker, flockig, mache ich die Dinger rein und kaltschnäuzig, wie er ist und auch einfach so mit dieser gewissen Lockerheit, die, glaube ich, so ein Team total beleben kann.
Das ja, und es sind ja auch Fähigkeiten, die er hat, die anderen 4 ja nicht haben. Und du brauchst ja unterschiedliche Typen, die auf gewisser Weise torgefährlich sind. Ein Lennart Karl zum Beispiel, ganz anderes Thema, wollen wir jetzt nicht, hat seine Fähigkeiten, die sonst vielleicht keiner in der Nationalmannschaft hat. Das hat man auch vorgestern wieder gesehen. Und das sind ja die Typen, die dann du weißt, hey, es steht 1-1 gegen Ecuador, wir brauchen aber noch das 2-1. Also mache ich einen rein, wo ich weiß, der hat noch irgendwas so in der Hinterhand, was sonst kein anderer hat.
Und das würdest du bei Lennart Karl dann auch sagen, auf andere Art als
bei Ondarf? Aber beide haben Vollstreckerqualitäten, die ich nicht so im Kader sehe. Nicht unbedingt so im Kader.
Das heißt also, Karl beispielsweise würdest du...
Auch mit dem.
Auch mit dem.
Ja. Gut. Mit. Alles mit, alles rein.
Ich würde sagen, können 26. Nein, aber es sind natürlich Spieler, bei denen man wirklich auch sagen muss, also wenn man die mitnimmt, macht man sicher.
Vor allem, sie performen ja beide. Ja.
Absolut. Absolut. Karl hatte jetzt, ich meine, der Junge ist jetzt 18.
18,
ne? 18, also
fährt schon Auto.
Ja, genau. Goretzka, auch spannend. Da hat Nagelsmann sinngemäß gesagt, also dieses Profil gäbe es sonst so nicht. Wucht, Kopfballstärke. Und daraus leitet er ab, dass er den gemeinsam mit Pavlovic auf 6 und 8 aufstellt. Und hat klar gemacht, Kimmich geht definitiv nach rechts. Lothar, jetzt mal einmal das Gesamtpaket
betrachten. Ja, so hat er das Problem gelöst, das in München nicht unbedingt so gelöst werden konnte, weil rechts Leimer spielt. Ja. Und er hat einen Rechtsverteidiger, der Kompanie, aber der Julian Nagelsmann hat da hinten rechts keiner. Und deswegen finde ich die Lösung optimal, obwohl dass ich Metscher schon als Konkurrent für Pavlovic und Goretzka sehe. Freifahrtschein wahrscheinlich nicht, aber Bayern-Spieler, die da hier vor allem in den letzten 6-7 Monaten performt haben, auch wenn Goretzka ein bisschen weniger Minuten spielen durften, sind eigentlich dann auch ganz sicher bei Julian Nagelsmann hoch im Kurs.
Würdest du denn mitgehen, zu sagen, Kimmich, für viele der beste Sechser in Deutschland, soll rechts spielen, was er auch sehr, sehr gut kann.
Er kann
aber beides. In der Zentrale werden natürlich Spiele tendenziell vielleicht sogar noch eher entschieden als hinten rechts.
Ja, aber hinten rechts hat er anscheinend gar keinen, den er vertraut. Und deswegen kann ich diese Entscheidung nachvollziehen. Obwohl, dass ich auch eigentlich Kimmich auch lieber im Zentrum sehe. Er ist der Kapitän. Er ist derjenige mit der meisten Erfahrung. Und das habe ich auch mal irgendwann vor 4 Monaten gesagt. Aber da musste erst mal rechts hinten einen finden und den haben wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
Lothar, jetzt mal einmal gemein gefragt. Du warst Sechser, Achter, Zehner.
Ja.
Alles auf Top-Level. Sicher. Angenommen, du hättest auch hinten rechts noch.
Nee, konnte ich gar nicht.
Mal angenommen, hättest du dann gesagt, im Sinne der Mannschaft gehe ich nach hinten rechts?
Sieht man doch an Philipp Lahm 2014. Der ist doch das Paradebeispiel. Das ist doch das Beispiel, was jetzt Kimmich auch wäre für die Nationalmannschaft. Aber da hat Philipp Lahm gesagt, da haben wir im Mittelfeld den Schweinsteiger, da haben wir den Khedira, da haben wir den Müller, da haben wir den Özil. Da waren ja viele Spieler da im Mittelfeld, deswegen konnte er nach rechts hingehen.
Aber war nicht Lahm von Haus aus rechter Verteidiger und wurde dann von Guardiola Richtung selbst gezogen?
Ja, er konnte beides auch Weltklasse. Ja, und rechter Verteidiger hätte ich nicht gespielt, weil da wäre ich nicht Weltklasse gewesen. Aber ob ich 6, 8 oder 10 gespielt habe, das war mir eigentlich egal. Aber alle drei Positionen auf Weltklasse, wenn ich jetzt Ondarf wiederholen darf, so, ne? Alle drei Positionen auf Weltklasse.
Gesundes Selbstvertrauen.
Ja. Ich habe so im
Kopf, Lothar auch noch recht.
Dass Lahm gesagt hat, ich spiele noch eine Saison, wenn Pep du mir zusagst, dass ich nur auf der 6 bin. Ich kann jetzt nicht mehr rechts, links, hinten machen. Das wollte er eben nicht zusagen. Also ich glaube, der hat seinen Weg schon in die Zentrale irgendwann
gesehen. Gut, aber also das war ja so ein kleiner, sozusagen historischer, fußballhistorischer Exkurs. Jetzt noch mal einmal zu Goretzka. Man kann ja durchaus sagen, naja, wenn einer jetzt nicht unumstrittener Stammspieler im Club ist, und das trifft bei Goretzka ja durchaus zu, er spielt, aber die ganz großen Spiele ist er zuletzt nicht immer in der ersten Elf gewesen, dann könnte man durchaus herleiten, naja, dann ist es für die Nationalmannschaft zumindest auch mit einem Fragezeichen versehen. Man kann natürlich auch sagen, wer bei Bayern München regelmäßig spielt, ist natürlicher Kandidat.
Ja, also erstmal spielt er ja bei einem Top-Club was mir auch sehr gut gefällt, er hatte eine schwierige Zeit, du hast das vorhin ja auch schon mal gesagt, auch da ist er ruhig geblieben und hat sich durchgesetzt und persönlich gefällt es mir sehr gut, wie offensiv Julian Nagelsmann jetzt geworden ist, weil am Ende sind wir immer erfolgreich gewesen, wenn ein Trainer sehr klar war in dem, was er gewollt hat und nicht was 80 Millionen plus wir 5 ihm erklären. Und vielleicht kitzelt er da ja auch noch ein bisschen was raus. Und die ein oder andere Unklarheit, ob Verletzung, kommt noch hinzu. Und wenn das manche anstachelt, um dann für die WM wirklich auf dem Peak zu sein, dann ist das doch das, was wir alle uns wünschen und brauchen.
Ja, also gegen Klartext ist da überhaupt nichts zu sagen. Also dann weiß man ja zumindest mal, was ist die Arbeitsgrundlage und kann darüber diskutieren. Also das Ganze ist spannend und interessant.
Ja, wir haben ja immer Spieler gehabt, die vielleicht jetzt nicht so viel gespielt haben oder auch mal überraschend reingekommen sind. Ein Füllkrug war ja auch mal so ein Beispiel. Aber am Ende musst du die Mannschaft haben, die in sich dann auf so einem langen Zeitraum auch zusammen funktioniert und ja, ich glaube, dass Goretzka da auch eine gute Rolle spielt.
Ich bin noch, und wir als Redaktion sind noch an was anderem hängen geblieben. Es gibt also ein Zitat, da, wo Nagelsmann dann sinngemäß sagt, naja, also das mit den Spielbeobachtungen oder Spielerbeobachtungen ist auch so eine Sache. Ein Spieler in einem gewissen Alter ändert seine Grundstruktur nicht mehr. Wir schauen die Spieler an, wobei ich Ihnen ganz klar sage, sie sind in 4 Monaten keinen Spieler mehr neu kennenlernen und so weiter. Wir wissen, was die spielen. Jetzt ist ja nun gerade bei Undafer eigentlich so, mit 23 hat er, glaube ich, überhaupt sein erstes Profispiel gemacht und dann noch später sein Bundesliga-Debüt gegeben. Ein Harry Kane beispielsweise hat sich auch sensationell nochmal entwickelt. Wie fasst du diese Aussage von Nagelsmann auf?
Ich bin so ein bisschen kontroverser. Ich finde Klartext auch total gut. Ich finde es auch total sinnvoll, diese Rollen vorzugeben. Mhm. Ich finde, du musst sie nicht jetzt, vergangene Woche, schon hergeben. Ich glaube, das Timing stelle ich einfach mal so ein bisschen in Frage, weil ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, so ein paar Türen. Er macht niemandem die Tür zu, aber man muss sie auch nicht angedeutet schließen. Du meinst,
er lehnt sie schon an.
Ja, er lehnt sich schon ein bisschen an und ich glaube, das kann den einen oder anderen Spieler vielleicht sogar ein bisschen verunsichern. Ich würde jetzt nicht sagen, es kann ihm die Motivation nehmen, aber man muss ja schon überlegen, was bedeutet das auch, was passiert, wenn sich jetzt lassene Stütze sich verletzen in dem Kader und dann brauchst du eben doch die Nummer 2, 3 und 4, die vielleicht auch namentlich oder auch eben zwischen den Zeilen nur genannt wurde, der man eben nicht so vertraut. Und das ist, glaube ich, was ich nicht ganz verstanden habe an dem Interview, in der Deutlichkeit, in dem... Zumindest was die Namen auch anging, was die Position angeht.
Man könnte natürlich auch sagen, Profis auf dem Level müssen mit sowas umgehen können.
Ja, aber wir wissen selbst, wie sensibel ihr Männer seid. Spaß. Aber wie
sagst
man natürlich
nur bei
weiß.
Frauentag,
Nein, aber es macht ja was mit den Spielern. Ob das ein Dennis Undorf ist, aber vielleicht auch ein Rechtsverteidiger, der eventuell plötzlich doch zum Einsatz kommt, der jetzt vielleicht noch nicht im Flow ist. Ein Benny Hendricks zum Beispiel kann jetzt noch nicht im Flow sein. Das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte als Riedle Baku zum Beispiel, der eigentlich spielen könnte, aber nicht performt. Man kann das, finde ich, total sagen. Muss man es jetzt sagen? Aktuell noch vor der Kadernominierung mit den Drohungen. Es wird auch was passieren. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht ein bisschen selbst so ein paar Baustellen aufmacht, die man vielleicht gar nicht aufmachen müsste.
Weil vor allem machen sich ja zu viele Spieler wahrscheinlich dann diese Gedanken, weil es sind ja vielleicht nur 4 oder 5, aber 10 fühlen sich vielleicht dadurch angesprochen.
Die es vielleicht gar nicht sind.
Ja, die es ja gar nicht sind.
Ja.
Aber okay. Es war sein Wunsch, dieses Interview zu machen. Ihn hat ja keiner gezwungen. Ja, und er wollte ganz sicher was damit bewirken.
Also ich finde, bei den Bayern ist ja ein bisschen Unruhe aufgekommen, weil er dann so viele Themen bearbeitet hat. Politik und freiwillige Feuerwehr und so. Das war
da
ja,
konnte er aber nichts für. Also da hat ihn noch die Vereinsführung
genau, er war
gelassen,
der Einzige, der immer saß und nach allem befragt wurde, was gerade so los war. Das war ja jetzt zum Sportlichen. Ich finde auch, da hat er jedes Recht und ich finde es auch gut, wenn man weiß, woran man ist. Das ist auch wieder eine Mögen- und Nicht-Mögen-Frage. Ich als Spieler würde es lieber haben, wenn ich weiß, in welche Richtung das geht, als wenn die ganze Zeit, also sagen wir mal, der macht jetzt irgendeine Nominierung, die wir alle gar nicht verstehen im März, dann hat er zumindest jetzt schon einmal vorgebaut. Zu diesem Thema Spielbeobachtung, da bin ich auch total hängen geblieben. Ich nehme mal ein Beispiel aus einem anderen Sport. Ich saß bei der Basketball-Europameisterschaft neben dem Trainer von Dennis Schröder aus seinem NBA-Team. Mhm. Der hat sich die ganze Zeit auf seinem Notizblock Spielzüge aufgeschrieben. Dann habe ich ihn irgendwann gefragt, was er da macht. Und er hat gesagt, naja, ich sehe zum Beispiel, wenn Dennis hier lang laufen kann, wo er gut ist, was ihm vielleicht nicht so gefällt. Da würde ich jetzt glauben, dass sowas im Detail schon helfen kann, wenn Nagelsmann sagt, guck mal, eigentlich hat er ein ganz anderes Auge als ich zum
jetzt
Beispiel.
Jetzt fahre ich mal nach Stuttgart.
Ja, und gucken wir mal an, was ist denn der allerliebste Laufweg vom Undorf? Oder wo, finde ich, in meinem System müsstest du es vielleicht eher so machen? Der ist ja
oder
so
vielleicht sogar den Stiller.
Ja.
Oder Stiller. Er hat ja auch Spielbeobachtung und Spielerbeobachtung nicht komplett ausgeschlossen. Er hat diesen Satz gesagt, sind wir dran hängen geblieben. Jetzt läuft uns die Zeit weg, Lothar. Und Britta kommt mit den Highlights.
Ich habe schon gedacht, die Britta läuft uns auch weg. Ne?
Nein, die bleibt. Nein, Britta bleibt da und hat... interessante Highlights, ohne dass wir das Ergebnis verraten wollen, des Spiels der Bremer bei Union?
Also es ist auf jeden Fall kalt geworden hier bei euch. Also kalt? Ja, ihr habt die Klima angemacht, oha, kann das sein? Ihr seid alle gut eingepackt, aber wir hatten eben noch die Heizung an. Ja, genau. Also natürlich Union Berlin gegen Werder Bremen. Ich kann euch sagen, es ist viel passiert, ohne zu sagen, was genau passiert ist. Also Platzverweis, viele Tore, das ist immer schön. Und es bleibt spannend im Keller. So viel schon mal vorweggenommen.
Ja, das klingt auf alle Fälle interessant. Britta, danke schön. Sehen dich gleich bei den XXL-Highlights. Legen wir Ihnen natürlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ans Herz. Bedanke mich für Ihr Interesse bis hierher. Bleiben Sie dran. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.
Ich verrate gar nicht. Das bleibt interessant im Keller.